Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wie kommen vegane Produkte eigentlich so in den Handel, sei es in den konventionellen Einzelhandel als auch in den Biohandel? Was steckt alles dahinter? Welche Arbeit, welche Prozesse, welche Strukturen? Wie läuft das alles ab? Dazu habe ich heute einen spannenden Gast, den Hermann Krämer von Pur Vegan. Besser oder den meisten oder vielen von euch bekannt unter dem Handelsnamen Alberts. Pur Vegan stellt tolle Produkte, vor allem aus Lupinen her, 100% bio und regional. Und wie das alles läuft, das erfahrt ihr heute in dieser Folge und bei der wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, Hermann Krämer, jetzt bei Leuten, die man kennt, muss man immer aufpassen, die tut man so labi da vorstellen, liegt halt daran, dass wir uns schon wirklich eine Weile, ja, kennen. Du bist einer der zwei Geschäftsführer von Pur Vegan Alberts. Wir erklären gleich noch, was ist Pur Vegan, was ist Alberts. Aber ich glaube, was jetzt ganz spannend ist, du kommst gerade wieder von der ersten Messe nach einer längeren Corona-Abstinenz. Wie war es? Wie waren die Erfahrungen?
Ja, erstmal hallo Erik. Ja, freut mich erstmal hier zu sein und ein bisschen über uns plauschen zu können. Ja, ist natürlich auch gleich eine interessante Einstiegsfrage, weil ich selbst mit sehr gemischten Gefühlen das Thema angegangen bin. Es waren jetzt die ganze Zeit keine Messe. Wir hatten im September mal eine Fachmesse, das nennt man die bioregionalen Fachmessen. Da waren die Inzidenzen aber auch noch nicht so hoch. Es war alles irgendwie ein bisschen lockerer. Man ist auch mit einem guten Gefühl dahin gefahren. War dann auch überrascht, wie gut die Messe besucht war, dass die Leute keine Probleme hatten, etwas zu verkosten. War also eine recht erfolgreiche Messe. Diesmal war es schon ein bisschen anders, weil es war auch in München. Man hat ja dann auch gehört, in Bayern ist es da am Explodieren. Und ich habe noch mit Alex, meinem Kollegen als Geschäftsführer, noch ausgemacht, pass mal auf, ich fahre bis Stuttgart und werde da halbstündig die Mails abrufen. Und wenn bis Stuttgart irgendwo heißt, es ist doch abgesagt, drehe ich rum. Und wenn nicht, mache ich mir ein paar schöne Tage in München. So war der Plan. Ja, tatsächlich nach München habe ich keine Absage bekommen. Ich bin dann hingefahren, habe dann immer nur gehört, wie Herr Söder dann Katastrophenalarm ausgerufen hat und die Inzidenzen hoch und so. Okay, ich gehe da jetzt hin. Das war jetzt geplant, das war gebucht. Ich bin da freitags hin, habe aufgebaut. Das ging soweit. Es wurde dann umgestellt auf 2G. Und die Messe war dann auch die beiden Tage, sage ich mal, wenn man so sieht, recht erfolgreich. Wir waren sonntags mittags um 4 Uhr ausverkauft. Das ist ja eine Verkaufsmesse auch, die Veggie World. Und der Zuspruch war, so wie wir es kennen, auch sehr positiv zu unseren Produkten, was ja immer schön ist und was uns freut. Ich muss allerdings sagen, klar, das ist nicht so einfach, wenn du auf einmal so im Hinterkopf hast, was da eigentlich gerade wieder passiert. Du bist 2 Tage in so einer Halle drin, hast den ganzen Tag Masken auf. Wir haben so eine riesen Scheibe, dass du eben auch dich hier irgendwo ein bisschen schützt und auch die Besucher schützt. Aber wenn du mit Maske hinter der Scheibe stehst, versteht man sich nicht mehr. Also musst du eigentlich um die Scheibe rumgehen. Also ist die Scheibe schon wieder unsinnig. Das sind alles Themen, mit denen wir uns in weiterer Zukunft noch auseinandersetzen müssen. Ich bin da auch noch nicht so ganz schlüssig, wie wir weiter damit umgehen. Es war ja immer so, dass wir Messen im Voraus buchen, meistens schon ein halbes, dreiviertel Jahr im Voraus. Ich glaube, dass wir dazu übergehen, Messen sehr spontan zu planen und zu machen. Und wenn wir einen Platz kriegen, ja. Und wenn wir halt keinen Platz kriegen, okay, dann eben nicht. Was ich wirklich ganz lobend erwähne, das will ich wirklich da auch mal sagen. Die Zuschauer, also die Besucher, haben sich wirklich sehr diszipliniert verhalten. Die haben wirklich in Schlangen hintereinander da gestanden und teilweise eine halbe Stunde gewartet, nur um mal ein kleines Stückchen von irgendjemand am Stand zu probieren. Das fand ich schon erstaunlich und sehr diszipliniert, wirklich. Das muss ich auch mal sagen.
Ja, das ist gut zu sehen. Wobei, also jetzt so die Erfahrungen mache ich, wo ich mich bewege, eigentlich auch. Wobei ich sehe das wie du oder ich mache es wie du. Ich bewege mich auch, also jetzt nicht phobisch durch die Gegend, dass ich vor allem Angst habe, aber halt so mit ein bisschen ja Abstand halten und Maske tragen, so mit ein bisschen Sinn und Verstand, sage ich mal einfach. Aber es ist ja auch spannend. Ich meine, du weißt ja, ich als Veranstaltungsmeister, ich bin ja auch Lockdown geschädigt. Wie viel Kreise sowas dann halt auch zieht. Ne? Also jetzt denkt man irgendwie bei euch an nichts Böses, in Anführungszeichen, weil ihr stellt ja irgendwie leckere Sachen her, aber klar, ihr müsst die ja auch irgendwo präsentieren und verkaufen. Ne? Ja. Und dann ist man wieder beim Thema Messe. Wie ist das eigentlich, auf welchen Messen, also Veggie World und so, das sind ja dann so die, wie sagt man, Endverbrauchermessen, wo dann auch verkauft werden darf. Aber ihr seid dann im Normalfall ja auch auf zum Beispiel auf der Biofach oder sowas, ne? dann anzutreffen, also auf diesen Fachmessen, nenne ich es jetzt mal.
Genau, das hast du auch richtig gesagt. Also wir unterscheiden zwischen zwei Messen. Das sind einmal die Endverbraucher, wo wirklich die Leute hinkommen, wo jeder hinkommen kann, kauft sich eine Eintrittskarte, kommt dahin, kann probieren, kaufen. Oder eben die Fachmessen. Biofachmesse ist die größte. Dann gibt es 4 regionale Biomessen, wo wir immer meistens 2 davon machen. Die teilen sich da auch so Bio Nord, Süd, Ost und West. Auf der Süd sind wir immer, die ist verhältnismäßig groß und dann unterscheiden wir, ob wir Ost oder West noch gehen. Und der Unterschied liegt erstmal bei den Fachmessen. Dort kommen eben die Einkäufer der Großhändler hin. Die Filialisten, in dem Fall sage ich mal, die Einkäufer von Alnatura, die Einkäufer von Dance Basic oder so. Einzelne Bioladner, die dann durch die Stände laufen. Was gibt es Neues? Was möchte ich in meinen Laden listen? Das ist, sage ich mal, so der Unterschied zu der Fachmesse. Da tun wir nur verkosten und informieren und versuchen, Listungen zu bekommen. Bei den Endverbrauchermessen, da ist es auch so, haben wir uns mittlerweile nach Jahren entschieden, wir gehen eigentlich nur noch auf die Veggie World. Das soll nicht heißen, dass andere vegane Messen es nicht wert sind oder nicht so toll sind, sondern es ist einfach so, dass die Standpunkte der Veggie World eigentlich super sind. Wir arbeiten schon sehr lange mit denen, ist sehr vertrauensvoller Umgang und ich kann bei der Veggie World immer sehr genau vorausschätzen, wie viele Leute kommen da. Das ist auch immer so eine Frage bei Frischprodukten. Wenn ich da jetzt 1000 Produkte mitnehme, es kommen aber zu wenig Leute, dass ich bloß 500 verkaufe, den Rest kann ich nicht mehr verkaufen. Also ich hätte dann jede Menge Produkte über, da muss ich immer schauen, was damit geht. Das ist der große Vorteil bei der Veggie World, dass du eigentlich verhältnismäßig gut sagen kannst, wie viele Leute da kommen. Und so grundsätzlich sind diese Messen für uns ja schon sehr wichtig, beide. Ne? Und wir machen im Jahr, ich rechne jetzt auch mal vor der Pandemie, kannst du sagen, irgendwo so zwischen 6 und 10 Messen im Jahr.
Nur, das war auch schon mal eine Hausnummer, ja, auf jeden Fall.
Und kann man sagen,
wenn, ja. Wenn wir dich jetzt schon mal da haben, vielleicht kannst du ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern. Jetzt auf so einer Fachmesse als Hersteller, wir kommen ja gleich noch drauf, wie läuft das ab? Oder ich meine, man stellt sich das jetzt so vor, so wie mit vor einem Schachspiel oder ihr macht Schnick, Schnack, Schnuck um die Preise und Produkte oder so. Aber vielleicht einfach mal, dass die Leute vielleicht nur mal so eine kleine kurze Vorstellung von kriegen, weil ich meine, ihr seid ja ein richtig großer amtlicher Laden und habt gute Produkte, aber ja, die kommen eben nicht von allein ins Regal. Und also ich meine, man sieht es ja auch in den Bioläden, da ist ja mittlerweile auch ein, klar, für uns Veganer als Konsumenten ist es natürlich schön, wie die Vielfalt steigt und die Angebote steigt und so weiter. Aber ich kann mir gut vorstellen, es ist ja nur, wie es ist ja auch ein knallharter Wettbewerb. Also deswegen, wie ist das auf so einer Fachmesse? Wie sind die Verhandlungen?
Ja? Auch da kannst du nochmal unterscheiden mit der Biofachmesse als Europas größte Fachmesse. Im Biobereich ist noch ein bisschen anders da als die Regionalmessen. Diese Regionalmessen, sage ich mal, ist so, dass du dorthin kommst und das macht meistens auch erst Sinn, wenn du schon im Markt präsent bist. Du gehst dann dorthin und stellst einfach mal deine neuen Produkte vor. Es kommen Ladner an den Stand und sagen, oh, das wusste ich gar nicht. Und du kannst sagen, das ist dort und dort gelistet, ihr könnt es dort beziehen, sie können hier probieren. Der grobe Preis etwa kannst du auch meistens schon sagen, der liegt dann etwa da und da. Und dann entscheiden die Ladner, ob sie das mit reinnehmen. Hier und da kommt ein Einkäufer dieser Filialketten auch noch vorbei. Hallo Herr Krämer, wie sieht's aus? Oh, ich sehe, Sie haben was Neues. Lassen Sie uns noch mal einen Termin machen. Das sind, sage ich mal, so die Ziele, wenn ich auf diese Fachmesse gehe, möglichst viele Einkäufer auch zu treffen, ohne dass ich vorher einen Termin gemacht habe. Meistens, weil die wollen dann auch keine Termine machen. Die wollen auch über diese Messe drüber gehen und sich das anschauen. Biofachmesse ist was anderes. Biofachmesse in Nürnberg, da machen wir sehr gezielt Termine, um neue Produkte vorzustellen, eventuell auch schon um zu verhandeln, wobei du auch noch nicht wirklich verhandelst. Verhandelst tust du eigentlich nur danach. Dann machst du Termine. Einmal im Jahr hast du mit deinen größten Kunden, und das sind bei uns mittlerweile fast alle Filialisten in Deutschland, Biofilialisten. Das müssen nicht nur die ganz großen sein, es gibt auch regionale, wie die Volkhörner in München, die Superbiomärkte im Ruhrgebiet etc. Mit denen machst du Jahresgespräch. Und da wird dann genau verhandelt, was wird gelistet, was ist neu, welches Produkt ist vielleicht seit einem Jahr drin, läuft aber gar nicht so gut, können wir es austauschen? Wo sind die Regalplätze? Wie viele Werbeaktionen machen wir im Jahr? Und das ist schon eine klare Verhandlung, die aber eigentlich nach der Messe stattfindet. auf der Messe, wie gesagt, verhandelst du mit deinen bestehenden Kunden schon, da gibt es Neues und so und da können wir was machen. Und wie ist überhaupt so die Entwicklung? Es ist mehr so ein bisschen an der Oberfläche, was teilweise noch passiert. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktum, hauptsächlich auf der Bierfachmesse, wirklich Neukunden, also die du noch gar nicht kennst, die am Stand vorbeikommen. Ah, ich kenne ihre Marke irgendwie, dann kommen sie mal an den Stand, wir erzählen ein bisschen. Und dann wird dort schon das Vorgespräch, alles doch super, melden Sie sich doch nach der Biofach nochmal mit mir, damit wir einen Termin machen und darüber sprechen, ob wir Ihr Produkt mit in die Listung nehmen. So kannst du dir das in etwa vorstellen. Also ein großer Punkt ist schon auch, neue Produkte vorzustellen.
Aber das heißt, du musst eigentlich drei Gruppen überzeugen. Also du musst, ich sag mal, auf einer Veggie World den Endverbraucher durch Verkostung dazu bringen, dass er merkt, eure Produkte schmecken ihm und dann wird die Nachfrage generiert, weil er kann ja nur dann einmal auf der Veggie World kaufen. Also gut, okay, wenn ich zu euch komme, denke ich mich immer so, vor Corona halt habe ich mich meistens so für 2 Monate eingedeckt, aber das ist ja dann auch irgendwann mal. Also das heißt, der sollte ja dann optimalerweise danach in den Laden gehen, das kaufen. Ja. Dann musst du den Filialisten bearbeiten, richtig, dass der es in sein Geschäft packt und beim Großhändler bestellt. Und den Großhändler musst du dann auch quasi dazu bringen, dass er eure Produkte nimmt. Lieber Mann, ne, da merkst du schon mal, da steckt halt ja richtig was dahinter.
Ja, das ist so wie mit der Henne und dem Ei. Ne? Also was waren da zuerst? Und ich kann aus meiner Vertriebserfahrung auch sagen, das Vorgehen oder so haben wir es gemacht und ich denke, so machen es die meisten. Wenn du ein gutes Produkt hast und du hast eine Struktur, du weißt, dass du dieses Produkt produzieren kannst, dass du eine Produktsicherheit hast, dass du eine gescheite Verpackung hast, mit der man sich zeigen kann, dass dein Preis gut kalkuliert ist, dann ist der eigentliche Weg oder ich sage mal der beste Weg, so habe ich die Erfahrung gemacht, versuch einen großen Filialisten zu bekommen. Bei uns im Biobereich ist es übersichtlicher, im konventionellen Markt sieht es nochmal anders aus, aber bei uns im Biobereich such dir einen Filialisten raus, den du bekommst für dieses Produkt. Und wenn dieser Filialist sagt, Herr Krämer, super, dieses Produkt, das würde ich gerne listen. Und dann habe ich eigentlich schon automatisch die Zusage des Großhandels, weil der Großhandel ja auch von diesen Filialisten irgendwo abhängig ist. Dann sage ich, der Filialist hat es jetzt gelistet, der beliefernde Großhandel rufe ich an, hallo, Krämer, Firma Pur Vegan, ich habe mit der Frau so und so gesprochen von dem Filialisten, die würden gerne ab März das und das Produkt listen und dann sagen die meistens in Ordnung, schicken sie uns die Daten, weil meistens dann vom Filialisten zum Großhändler auch diese Info schon gekommen ist. Wir möchten ab September von der Firma Pur Vegan, Alberts, das Lupinenfilet meinetwegen listen. So war es damals bei uns.
Und aber gerade mal eine Zwischenfrage. Ja, wer entscheidet jetzt in der Kette unterm Strich? Also wenn ich jetzt irgendwie hier in Mainz einen Bioladen gehe, ist ja nicht euer komplettes Sortiment. Also ich hätte es natürlich sehr gerne, ist aber nicht so. Aber ich sag mal, wer fällt jetzt oder wie wird jetzt so eine Entscheidung gefallen, ob das Produkt da ist oder sind das dann die reinen Verkaufszahlen oder persönliche Geschmäcker oder?
Ja, im ersten Step, weil du musst ja erstmal im Markt drin sein und da geht es erstmal darum in dem Gespräch, dass ich mir im Vorfeld schon Gedanken darüber mache, welche Produkte hätte ich dort gerne gelistet. Wenn die neuen Lieferanten nehmen, dann sagen die auch, das macht keinen Sinn, dass ich ein Produkt liste. Das eine Produkt, das würde im Regal nicht auffallen. Es muss schon so sein, dass wenn der Kunde dann in den Laden reinkommt, sieht, hey, guck mal, die 3, 4 Produkte, besser noch 5, wenn du das schaffst, die kenne ich noch gar nicht, die will ich mal probieren. Das sieht irgendwie gut aus, wenn die da so nebeneinander stehen. Und das suche ich mir aus. Und in unserem Fall damals habe ich mir die 3 Produkte, von denen ich mir am meisten versprochen habe. Das war damals das Filet, das Geschnetzelte und ein paar Bratwürstchen aus Lupinen. Und das war das Sortiment, mit dem ich dann so die Filialisten abgeklappert habe, bis ich einen hatte.
Und aber jetzt mal ganz konkret. Und wer entscheidet jetzt zum Beispiel, ob die neuen Frikadellen ins Regal kommen oder nicht?
Das entscheidet dann dieser Einkäufer.
Also vom Großhandel oder von der Filiale?
In dem Fall erstmal vom Filialisten. Es kann aber auch unterschiedlich sein. Man kann es so genau nicht festhalten. Es kann sein, dass bei diesen Filialisten die Produkte laufen. Der Großhändler hat aber noch andere Filialisten. Und der sagt dann, hey, da gibt es einen anderen Filialisten, der will noch mehr von euch. Stell mir da mal noch was vor. Und dann fahre ich dort nochmal hin. Dann fahre ich mir aber zu dem Großhändler und auch zu dem Filialisten. Du musst immer beide.
Ja, deswegen denke ich mir. Und das heißt, wenn ich jetzt als Konsument möchte, dass von mir ist hier im Dens in Mainz die Frikadellen kommen, dann muss ich eigentlich dort dem Filialleiter auf den Zeiger gehen, bis er es vielleicht irgendwann mal bestellt. Jetzt mal, also ganz pragmatisch gesprochen von.
Genau. Ja. Das ist ja auch immer so ein Ziel auf der Veggie World. Ja. Also ist ja nicht nur dort, weil wir verkaufen wollen. Und dann
nein, sagen, nein, das meine ich ja. Also ich esse die dort bei euch und dann renne ich durch den Laden und sage, Mensch, wo kann ich denn die kaufen? Genau. Also das ist so, stelle ich es mir.
Genau, ja. Richtig, richtig. Also der Endverbraucher hat da schon auch noch eine gewisse Macht. Wenn da ein Produkt ist, wo die dann ständig, nennen wir den Fall jetzt mal im Dance in Mainz kommen, sag mal, ich habe von Alberts diese Frikadellen probiert, die haben sie gar nicht im Sortiment, fände ich toll. Dann kann man natürlich darauf hoffen, dass der Filialleiter von Dance sagt, zu seiner Zentrale, zu dem Einkäufer wieder, der Zentraleinkäufer, da fragen so viele Leute nach diesen Frikadellen, können wir da nicht was machen? Und dann fragen die entweder wieder bei uns an oder ich habe nach so einer Veggie World auch ein genaues Ziel und sage, jetzt habe ich das Produkt so gepusht dort, jetzt rufe ich mal die einzelnen Filialisten an. Haben wir eine Chance, das Produkt zu listen? Wir haben das auf der Veggie World super verkauft, ist ein tolles Produkt. Wäre dann wieder dieser Weg. Ne? Es gibt schon so ein bisschen verschiedene Wege, aber der Endverbraucher hat schon auch eine gewisse Macht. Genauso, dass er die Macht hat, dass er sagt, das Produkt ist überhaupt nicht toll, das kauft keiner. Dann wird natürlich auch der Einkäufer sagen, Herr Kremmer, pass auf, Sie müssen mal kommen. Produkt so und so, haben wir im Moment gar keinen Absatz mehr. Oder gar keiner ist falsch, zu wenig. Und dann ist das Produkt raus. Was immer darauf hinausläuft, dass dann wieder ein paar bei uns anrufen, ja, das Produkt war so toll, warum haben die das nicht mehr? Ja, sorry, es tut mir leid, weil es einfach nicht gut genug gelaufen ist. Und dann ist ein Produkt auch wieder draußen.
Also das ist, auch wenn ihr jetzt beim Zuhören euch fragt, Mensch, warum quatscht der jetzt mit dem Hermann darüber? Mir ist das unfassbar wichtig, weil ich rede auch immer von, ich bin ja auf vielen Messen, also man bekommt das immer so ein bisschen mit. Jetzt habe ich selber ja auch viele, viele Jahre eine eigene GmbH gehabt und sehe das natürlich nicht ganz so naiv im Sinne von, Mensch, das sind doch tolle Produkte und die sind bio und pflanzlich und so weiter. Ne, das müsste es doch geben, so im Bioladen. Und es ist auch manchmal so, dass manche denken, ach, das ist doch alles so einfach und das ist doch bio und das ist doch toll und das ist alles eine heile Welt und wir sind alles keine Fleischesser. Man muss da halt ein bisschen auch mal die Realität spiegeln, was eben eine Firma wie ihr seid eine große Firma, also eine solide mittelständische Firma, nenne ich jetzt mal, aber ihr seid ja nicht so ein Konzerngigant eben wie Nestle oder so, ne? Also, und da muss man halt schon auch mal ganz klar sagen, was eben, also wenn ich jetzt sage, so ein kleiner Laden wie ihr, du weißt, wie ich das meine, im Vergleich zum Konzern, ja? Was das einfach schon allein für einen Vertrieb, und jetzt ist ja noch nichts verschickt worden, ja? Also jetzt ist noch kein Produkt hergestellt, doch, okay, hergestellt wurde es, weil ihr verkauft es ja, oder entwickelt worden, aber da ist jetzt noch nichts geliefert worden, da ist noch keine Logistik, wann das dann auch so viel bestellt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, was da einfach Leute in Kauf nehmen. Ich meine, ihr könnt ja auch theoretisch sagen, boah, weißt du was, diese ganze Biobranche nervt mich so ab, ja. Also das heißt, also im Grundsatz auch ein Stück weit eben ein gewisser Idealismus dahinter bei eben Firmen wie euch. Und ich glaube, das ist einfach mal wichtig, dass man das auch mal versteht, dass ihr euch eben genauso im Markt bewegt oder bewegen müsst. Und dass da halt eben deutlich mehr dahinter steckt, wie das dann am Ende wirklich, weil du gerade Verpackung angesprochen hast, im Übrigen, was ich bei euch ja so genial finde, ihr habt die Sachen vakuumiert und dann in der Papierschachtel, was einfach ultra genial ist, wo ich denke, dass das noch keiner kopiert hat von euch, weil die Papierverpackung, da sind wir uns einig, also das ist vom verpackungstechnisch das wenig belastendste und durch das Vakuumieren kann man eure Sachen direkt einfrieren und muss die nicht nochmal umverpacken, ja? Also,
richtig.
Das ist was, wo ich so denke, dass da nicht andere auch mal auf den schmalen Pfad kommen. Das ist, vielleicht müssen wir noch eine eigene Vertriebsschiene gründen oder so. Aber genau, also deswegen ist es einfach mal wichtig, dass man mal einfach merkt, was da eben so alles dahinter steckt. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen mit der Begrifflichkeit Pur Vegan Alberts. Also ich persönlich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich von Pur Vegan Albert spreche, aber rein streng genommen ist es ja nicht richtig. Jetzt erklären wir das mal, damit die Leute auch dann die richtige Webseite finden, wenn sie Infos über euch wollen und da sie nach den richtigen Produkten fragen, wenn sie im Laden stehen. Also ich sage es jetzt erstmal ganz laienhaft, die Firma, die ihr habt, eure Firma heißt Pur Vegan.
Richtig.
Und das Produkt, also den Handelsnamen, den ihr vertreibt, der heißt Alberts. Jetzt erklär einfach mal ganz, also die Marke, genau. Jetzt erklär einfach warum ist das so?
Also das hat eigentlich einen recht einfachen Hintergrund. Also das Unternehmen selbst, das gibt es eigentlich schon aus Anfang der 80er Jahre. Damals hat ein Albert Hess das Unternehmen gegründet und es war damals, kannst du dir vorstellen, in den 80er Jahren Tofu zu produzieren, das war schon Pionierwesen. Und der Albert hat es über viele Jahre gemacht und ist 2012 aber leider in die Situation einer Insolvenz gekommen. Zu der Zeitpunkt habe ich hier schon im Vertrieb gearbeitet. Das war so meine Anfangszeiten und dann war es irgendwie schnell vorbei. Und wir hatten aber ein paar Produkte schon im Handel. Und als wir das Unternehmen neu gegründet haben, da Alex und ich, da kannst du aus der Insolvenz den alten Namen ja nicht übernehmen. Der hieß damals Tofu und Meer. Und die Produkte hießen dann auch Alberts, weil Tofu und Meer zu viel auf der Schachtel war. Da hat Alberts gesagt, ich nehme meinen Vornamen Alberts. Und die Produkte waren im Handel. Und jetzt hatten wir natürlich Angst, wenn wir alles verändern, Verpackung, den Markennamen, dann ist dieses kleine Pflänzchen, was wir im Markt jetzt gepflanzt haben, was da so gerade am Wachsen ist, verbrennt uns vielleicht. Und deswegen sind wir hingegangen, haben zwar eine neue Verpackung gemacht, die auch optisch auffallen sollte und haben den Markennamen Alberts gelassen und der Firmenname dann Pur Vegan GmbH. Und es ist schon richtig, dass ich glaube, 90% der Konsumenten, die uns kennen, eigentlich Pur Vegan gar nicht kennen, aber die Marke Alberts.
Genau.
Und ja, letztendlich sprechen wir auch oft von Alberts. Aber das ist nicht unüblich, das gibt es bei vielen Firmen, wo das vielleicht gar nicht so bekannt ist, wie in anderen Markennamen als eine Firmierung
absolut,
haben.
Absolut.
Aber von daher, wie gesagt, identifizieren tut man uns mehr unter Alberts. Ich will aber noch mal ganz kurz wegen den Listungen und sich so im Markt zu etablieren und will mal auf unsere alte Torwartlegende Oliver Kahn mal ganz kurz zurückkommen. Der hat mal für mich was gesagt, das ist mir absolut im Kopf geblieben. Der hat gesagt, nach oben zu kommen, das ist gar nicht mal so schwer. Oben zu bleiben, das ist die große Herausforderung. Und das ist auch bei uns so. Das sieht man an vielen Startups, gerade jetzt so im veganen Bereich. Also viele Menschen sehen auch, dass in den Märkten neue Produkte da sind. Die kommen dann und einen Monat später sind die verschwunden. Vielleicht ein halbes Jahr später.
Ja, absolut, ja.
Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also du, was ich vorhin schon mal gesagt habe, du brauchst unbedingt eine gute Struktur und du musst dich immer weiterentwickeln. Und du darfst nicht aufhören. Also wenn du jetzt 3 Produkte im Markt hast, dann musst du dem Einkäufer ein halbes Jahr später schon, wenn ich mal so sagen will, auf die Nerven gehen. Wir haben schon wieder was Neues. Haben Sie unser neues Produkt schon probiert? Ich muss versuchen, mehr Regalplätze zu bekommen, um keine zu verlieren, um wenigstens die 3 zu halten. Ich kriege dann ein viertes dazu und dann sagt man, ja gut, das eine läuft jetzt, wir gehen wieder zurück auf 3. Aber ich verliere diese 3 Regalplätze. Das ist ganz wichtig. Und du musst dich entwickeln in deiner Professionalität, wie du auftrittst, auch intern im Unternehmen. Qualitätsansprüche sind da ein großes Thema. Es gibt ja auch ganz viele Gesetzesvorlagen. Desto größer du wirst, desto mehr kommst du auch in die Beobachtung von Behörden. Ja, dann ist die Lebensmittelbehörde öfters da. Auf einmal steht dann halt auch die Gewerbeaufsicht da. Ja, wir haben gehört, da wollten wir doch mal schauen, ob bei Ihnen alles richtig, sprich Arbeitssicherheit, Qualität. Dann kommt Lebensmittelbehörden, die nehmen ein Produkt aus dem Regal und sagen dann, Ihre Deklaration ist nicht richtig. Dann kriegst du so ein Schreiben, dann musst du da innerhalb von so einem 3 Monate Zeit, um das zu begründen oder das zu verändern. Und dann muss das geändert sein, sonst kriegst du eine Strafe. Ne? Also all solche Dinge. Ne? Und das meine ich damit, und das wollte ich dann auch nur noch mal kurz anreißen, nur in den Markt reinzukommen, ist vielleicht gar nicht so schwer. Aber drin zu bleiben, sich zu etablieren, das ist schon was eine große Herausforderung ist. Und auch wenn wir, und das habe ich auch gut verstanden, was du meinst, wir sind keine wirklich große Firma. Wir sind ein kleines, mittelständiges Unternehmen, was es im Biobereich aber dennoch geschafft hat, sich zu etablieren. Und da sind wir schon stolz drauf. Das kann man
also
sagen.
Das ist nämlich genau der Punkt. Also das meinte ich auch mit dem Maßstab, dass ihr für die Branche des Biobereiches, auch mit Thema Regionalität, da zählt ihr definitiv zu den Großen. Also absolut.
Ja, zumindest mal bei den Fleischalternativen.
Genau, aber wie gesagt, im Vergleich natürlich zu so einem Gigakonzern, das meine ich vorhin ja mit, du musst schon auch ein Stück weit, ich meine, im Normalfall sollte jeder Unternehmer hinter seinem Produkt stehen, aber ihr steht dahinter und ich kenne euch ja auch lang genug, dass ihr macht das ja nicht einfach nur, um Geld zu verdienen, das weiß ich, da kommen wir auch gleich noch drauf, sondern ihr macht das ja tatsächlich eben auch, ich gönne euch jeden Cent, den ihr damit verdient, das ist ja auch Sinn der Sache, dann geht es ja auch weiter. Nein, aber es ist auch einfach, bei euch ist halt unheimlich viel, ja, Idealismus, ich weiß nicht, ist das so das richtige Wort, aber Überzeugung auf jeden Fall dahinter. Also ich weiß das noch, ihr habt ja auch den Los Veganeros 2 zum Beispiel gesponsert und ich habe da ja so eine kleine...
Auch den ersten.
Auch den ersten, okay, auch beide. Den ersten. Und ja. Den zweiten habe ich ja auch ein bisschen mitgesponsert und durfte ja so eine kleine Rolle da mitnehmen und dann war die Premiere und dann hat Alex angerufen, ah ja, komm doch zur Premiere. Also das ist auch einfach so ein, weißt du, so... Ja, also das ist nicht nur Business. Also natürlich ist es Business und
Nein.
Ich meine, ihr habt eine Verantwortung für viele Mitarbeiter und, aber da steckt eben trotzdem auch so ein bisschen, oder eine ganze Portion Überzeugung eben dahinter. Und
definitiv.
Das ist das, was ich vorhin meinte, dass halt viele sagen, auf zu messen, die Leute, die haben teilweise gute Ansätze, sei es dann mit Kosmetik, mit Seife oder mit Waschmittel und so weiter. Und es fällt einem, weißt du, das ist immer schwierig, wenn man jemand sagen muss, du, die Idee ist super und dein Idealismus ist auch super, aber das ist halt nicht so leicht, wie du dir das vorstellst. Ja, also das ist es grundsätzlich nie. Aber das ist natürlich dann unfassbar schade, wenn jetzt irgendjemand, weiß ich nicht, eine tolle Idee hat für irgendeine komplett vegane, ja, sagen wir jetzt einfach mal Seife oder Waschlotion oder Shampoo und vielleicht da auch schon irgendwie konkret hat, weil du eben gesagt hast, da gibt es eben viele Startups, aber an was jetzt liegt, weiß ich nicht. Ich schätze mal, du auch nicht, ich kann nur spekulieren. Ich weiß nicht, ob dann die Finanzierung nicht stimmt oder ob der Finanzier nicht gefunden wird oder, ich meine, so leid es einem tut, ja, wenn du was Gutes machen willst, es ist halt trotzdem Business. Und ich wollte damit, oder wir haben damit jetzt, glaube ich, einfach mal aufgezeigt, da steckt halt eben zwar auch viel bei euch, viel Idealismus dahinter, aber halt eben auch, ich meine, viel Know-how, viel Erfahrung.
Was ich sagen kann, was, glaube ich, ein ganz entscheidender Fakt ist, wenn man so was Neues hat und so.
Genau.
Struktur.
Gib mal einen Tipp, genau.
Also du brauchst Struktur. Das kann ich ganz schnell überrollen, wenn ein Produkt besser läuft und auf einmal brauchst du Mitarbeiter. Ne? Am Anfang hast du das irgendwie mit 3 Leuten gemacht, die irgendwie alle gut miteinander klarkommen und auf einmal sind es 10. Und dann geht die Informationskette schon nicht mehr. Du hast entschieden, dass das Produkt jetzt so und so gemacht wird, aber Person Nummer 8 in dem Unternehmen weiß überhaupt nicht, um was geredet wird und macht genau den gleichen Kram wie vorher weiter und es wird ausgeliefert und es kommt was ganz anderes beim Händler an, als du eigentlich, warum hat das keiner gemacht? Struktur. Struktur ist ein ganz wichtiges Thema, was wir lernen mussten, dass die Abläufe stimmen, dass die Absprachen untereinander stimmen, die Informationsketten stimmen. Desto größer du wirst, das hätte ich nie gedacht, eine Riesenherausforderung ist Personalführung. Wie du ein Unternehmen grundsätzlich von dem reinen internen Stimmung auch führst, wie du mit den Leuten umgehst, weil das Personalkarussell wird sich immer drehen und das ist eine Riesenherausforderung heutzutage. Das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, was man da sicherlich beachten sollte. Das wären, glaube ich, mal so 2 Dinge, wo ich sage, mal abgesehen natürlich, dass du ein gutes Produkt brauchst.
Ja gut, okay,
dass,
klar.
Dass das qualitativ schmeckt und stimmig ist. Und das andere ist natürlich, da hast du recht, wir sind schon Überzeugungstäter. Das kann man sagen. Also es ist auch nicht so, dass wir nach dem ersten Jahr, wo irgendwie alles gut läuft, der Alex und ich hier die ersten Mercedes vor der Tür stehen hatten.
Nein, oder also das,
Porsche da, oder so. Das ist sehr fernab
da kann ich von die, uns, was wir denken. Guten Gewissens die Hand heben und kann sagen, das kann ich absolut bezeugen. Im Gegenteil, ich weiß so, Alex hat mich mal geschimpft, warum ich so eine Protzkarre fahre mit meinem Skoda. Weil er hat einen normalen Octavia und ich hatte zu der Zeit noch den Acer. Das muss doch nicht sein. Also im Spaß. Ne? Aber das ist ja das, warum.
Wenn auf einmal sowas läuft und auf einmal kommt da Geld rein und du siehst, da bleibt sogar was hängen und so, dass du da den Boden oder den Füßen nicht verlierst, bodenständig reißt. Wir hatten lange Zeit überhaupt keine Firmenfahrzeuge, sondern ich hatte einen Fiesta und der Alex hat eine kleine Kiste gehabt und ich bin im Außendienst, habe ich teilweise dann noch in den Jugendherbergen übernachtet. Das habe ich dann irgendwann mal zum Alex gesagt, du, das wäre irgendwie cool, wenn wir mal so eine, da haben wir dann gesagt, okay, pass auf, 50 Euro die Übernachtung, die Frühstück, das wäre so die Grenze. Alles, was drüber ist, besprechen wir. Muss das sein? Muss es nicht sein? Das sind schon Dinge auch, da sagt man, na gut, kostet ein Hotel halt mal 60 Euro. Nur das Problem ist, wenn du das tust, dann macht es auch irgendwann mal nichts mehr aus, dass es 70 kostet oder 80. Dann klärst du das nicht mehr miteinander ab und es sind Selbstläufer. Von daher waren das klare Dinge, die wir vorher beachtet haben, um bodenständig zu sein und das auch diese Bodenständigkeit auch in unserem Unternehmen gegenüber unseren Mitarbeitern zu leben. Und immer in allererster Linie das Firmeninteresse in allervorderster Denke. Und da ist es dann natürlich für uns als Geschäftsführer, sage ich mal, und 3-4 Leute, die bei uns hier noch ganz eng in der Geschäftsführung mit drin sind, die Stunden sind da völlig uninteressant. Und ob ich am Jahresende meinen Urlaub genommen habe oder so, das ist nicht wichtig. Was ich letztendlich wirklich dann auf dem Konto habe, auch nicht so wichtig. Klar, ich muss davon leben. Ich muss mit meiner Familie auch noch Zeit haben. Aber dass es in gewissen Dingen dann eben auch mal die Firma ein bisschen vorne dran steht und dass mir gewisse Sachen einfach mal hinten anstellt oder so, das musst du tun, sonst überlebt das ganze Projekt nicht. Das ist auch sowas, was man dazu sagen muss. Es gehört viel Leidenschaft und wirklich auch viel Manpower dazu, um letztendlich am Markt zu bleiben.
Absolut, kann ich nur unterstreichen. Und wie gesagt, vor allem, ich war ja auch schon bei euch und da habe ich auch schon eine richtige, komplette Betriebsführung bei euch bekommen. Also wie gesagt, kann ich nur bestätigen. Und ich, was mir auch aufgefallen ist, das war in meiner Firma auch immer so, und das ist so schön, wenn ich das also woanders ebenso sehe. Okay, klar, man ist auch mal schlecht drauf. Aber ich bin, wie ich jetzt bei euch durch die Firma mit ihm gelaufen bin und so, hast du gemerkt, da war keiner so wirklich schlecht drauf. Also weißt du, du hast gemerkt, hier ist keine negative Stimmung so, ja, sondern hier, das läuft und klar, jeder macht sein Ding und du kannst dann, wenn was gemacht werden muss, muss es gemacht werden. Aber das war so, also das lief halt. Und ich glaube, das ist so der, ist halt so der Idealzustand so, ja. Also du hast halt das Gefühl, sage ich jetzt mal als Außenstehender, ja, das ist einfach.
Ja, ja, ja. Da kann ich dir auch dazu sagen, ja, frag natürlich unsere Leute, ne? Ich von oben zu sagen, ja, das läuft alles super und eigentlich sind die
völlig. Ja, das meine ich. Also ich kann das ja ganz neutral von außen so sagen, ja. Oder,
wir haben das aber auch immer wieder bestätigt bekommen von Leuten, die uns hier besuchen, dass sie das Gefühl haben, dass die Stimmung, wie sie ist, bei uns gut ist und dass die Leute wohl gern hier sind. Dafür tun wir schon auch ein bisschen was und wir haben auch eine recht flache Hierarchie. Und das ist mal auch noch so ganz lustig zu erwähnen. Natürlich haben wir uns auch ein bisschen Hilfe von außen geholt. Coaching in Form von Unternehmensführung, ganz wichtig. Wie gehen Alex und ich als zwei Geschäftsführer? Wer hat denn in allerletzter Konsequenz, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, wer ist denn derjenige, wo dann letztendlich sagt, okay, wir machen es so? Und ist der andere bereit, es zu akzeptieren? Und wer hat was für einen Bereich und wo sind die Grenzen? Da haben wir uns ja schon auch coachen lassen. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Und Alex und ich haben ein großes Vertrauensverhältnis zueinander, das klappt. Und damals hatte dieser Coach, nachdem er immer mal so auch drüber gefragt, wie ist denn so bei euch, wie macht ihr das? Und da hat der Coach gesagt, es gibt ganz viele Parameter, wo man sagt, das braucht man, dass das Unternehmen funktioniert. Aber jeder muss auch in dem Rahmen leben, wo er sich wohlfühlt. Und dann hat er gesagt, das, was ihr macht, finde ich ziemlich chaotisch. Aber wenn ihr glücklich seid, klappt das.
Absolut.
Und so ist es auch. So ist es auch. Ne? Also wenn wir dann mal so, wir sind schon auch irgendwo ein bisschen chaotisch, aber nicht so chaotisch, dass wir nicht mehr strukturiert
genau.
sind. Genau. Sonst wären wir nicht mehr am Markt. Sonst wären wir Absolut. Schon draußen.
Ich war 20 Jahre in der GmbH mit zwei, also wir waren drei Gesellschaften der Geschäftsführer, von daher, ich kenne das, aber wir sind, ich sage mal, wir sind ein Kopf und ein Arsch gewesen und wie gesagt, das merkt man eben bei euch auch und ich glaube, das ist auch einfach dann ein großer oder auf jeden Fall ein solider Teil vom Erfolg und das ist was, ja, wenn dann eben wie bei euch auch so die Einstellung stimmt und dann, ja.
Man sagt ja oft auch, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken und so ist es. Also wenn die Chemie zwischen Alex und mir nicht stimmen würde, dann geht es nach unten durch.
Das eben, würdest du merken. Das würdest du merken. Und
wenn
genau.
das nicht funktioniert, wenn wir nicht an einem Strang ziehen, es kann schon mal sein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, aber das werden wir nicht nach außen gehen. Das wird Alex und ich intern klären. Nach außen hin, nach Absprachen mit unseren Leuten oder wenn wir irgendwas auch mal in der Firma mal wieder klar und deutlich ansagen, weil es kommt auch vor, es ist nicht so, dass hier jeder machen kann, was er will, sondern es gibt schon auch klare Regeln und dann ist das einheitlich und dann wird das auch einheitlich bleiben. Sonst ist es wie bei den Eltern, ne? Dann spielen die sich gegeneinander aus und dann fährt der Karren an die Wand. Das ist eben auch so ein Thema.
Jetzt ist es ja so, ihr habt euch ja vor allem mit Lupinenprodukten einen Namen gemacht. So, ich habe mal überlegt, ich bin jetzt ziemlich genau, guck mal, wir feiern mit der Folge, in dem Moment, wo wir aufnehmen, feiern wir fast auf den Tag genau mein 8-jähriges Vegan-Sein-Jubiläum. Ja, ziemlich genau.
Glückwunsch.
Danke, danke. Nein, aber tatsächlich ist es ja so, dass ich sehr früh, also ich kann jetzt nicht sagen wann, aber wirklich sehr, sehr früh auf eure Sachen gestoßen bin, weil ich ja das Glück hatte, jetzt, ich wohne ja jetzt in der Innenstadt, aber da habe ich ja noch zwischen Ingelheim und Mainz gewohnt und hatte das große Glück, dass in Ingelheim halt mit dem Natürlichen richtig geiler Bioladen war. Ja, der dann auch so gesehen, rein geografisch, wo ich gewohnt habe und wo der Laden war, dann auch echt quasi, also ich konnte fast hinlaufen, so in etwa. Und da habe ich natürlich, wie das so ist, Anfang des Veganseins alles durchprobiert. Ja, ist ja klar. Und bin recht früh bei euren Sachen tatsächlich hängen geblieben. Deswegen habe ich euch ja auch immer einen Stand leer gefressen auf jeder Messe. weil ich so dachte, Lupine und schon mal gehört und dann mal in Wikipedia geguckt und so ein bisschen mitbekommen, heimische Pflanze. Und das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich so noch diese Denke hatte, so mit Soja aus dem Regenwald. Das wissen wir eh, ist alles Quatsch. Gehen wir auch nachher nochmal kurz drauf ein. Sondern das lag eher tatsächlich damit zusammen, dass ich, also ich vertrage Soja. Aber so unterm Strich, der Geschmack ist nicht zu 100% meins, ja. Und da habe ich das gegessen und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, das erste war das, ja, eins meiner Favorites, das Lupinenfilet. Habe natürlich erstmal den Fehler gemacht und habe das einfach in die Pfanne gehauen und gebraten. Natürlich schmeckt es da auch, überhaupt keine Frage. Und dann war Veggie World oder so und der bei euch am Stand habe ich dann mal so ein bisschen, ja, mal ein bisschen marinieren und so, ne? Da habe ich ein bisschen rumgespielt. Ja, genau. War einfach geil, weil halt einfach eben, und dann war das für mich erstmal, wo ich so dachte, geiles Produkt kaufe ich. Da kannte ich euch noch gar nicht und so weiter. Und dann war irgendwann eine Messe und wie ich halt so bin, dachte, bin ich irgendwann zu euch oder zum Alex gekommen. Jetzt ist ja der Alex auch jemand, der, also wir sind ja, ich meine, ihr seid Pfälzer, ich bin Rheinhesse, aber im Herzen sind wir ja eins, definitiv. Ja, wie ich dann so bin ich halt zu euch gekommen, oh, das war total geil und so weiter, ja. Und dann kam auch so ein Feedback, auch wir sind ja Dialekt sehr ähnlich und verständlich. Und das war so eine, irgendwie so freundlich auf den ersten Blick und so weiter. Und dann habe ich so die anderen Sachen probiert. Und dann habe ich ja erst erfahren, und dazu kommen wir jetzt, was da halt eben alles so dahinter steckt und welche Vorteile das hat. Aber die Frage jetzt mal zuallererst, wie kamt ihr auf diesen Lupinenzug? Weil jetzt, wenn die Firma vorher hat, ja Tofu.
Ja, nicht ganz. Also auch da muss man den Albert einfach nochmal erwähnen. Okay. Wenn der 83 ja schon mit Tofu...
Was ja wirklich Pionierarbeit ist, aber absolut.
Es war so die Zeitpunkt, wo auch Taifun an den Markt
damals ist. War ich in der dritten Klasse in der Grundschule 83.
Genau. Und dann kam auch irgendwie so ein bisschen dieses Thema des regionalen Anbaus in der Zusammenarbeit mit den Landwirten hier, ein Anbauprojekt zu starten. Und da kam unter anderem auch diese Lupine mit ins Spiel, wo man einfach gesagt hat, das ist so eine tolle Pflanze, die hat so viele nachhaltige, positive Vorteile, dass es eigentlich schade ist, die nicht zu nutzen. Und gerade der Albert damals als veganer Hersteller, da muss doch was draus machbar sein. Ich kann mich noch genau erinnern, wo ich das erste Mal, ich habe ganz früher beim Albert mal in der Produktion, ganz früher in dieser alten Firma schon mal gearbeitet. Ich bin gelernter Koch und irgendwann hat es mich da mal hingeschlagen, habe ich 7 Jahre
gearbeitet. Was, du bist gelernter Koch? Das wusste ich gar nicht. Ich bin gelernter
Koch, ja. Ja, siehst du, hast du mal wieder.
Da habe ich auch was dazugelernt.
Genau, und da habe ich 7 Jahre gearbeitet und dann bin ich da wieder weg und habe Vertrieb gelernt bei Dr. Oetker und dann bin ich bei vielen Jahren, habe ich eigentlich, ja, was macht dann eigentlich der Albert? Und dann habe ich den Albert hier in dem Unternehmen besucht und da hat er mir das mit der Lupine erzählt und hat gesagt, Albert, das ist ja Hammer. Also das macht ja keiner und da muss man was draus machen. Und so sind wir wieder zusammengekommen, aber das mal nur so kurz von früher. Und ja, wie gesagt, da war eigentlich der Albert schon auch da ein Pionier und mit diesem Anbauprojekt und diese Lupinenprodukte, ja, das schmeckt anders, auch ein bisschen als Soja, weil Soja ist oft so, das merkst du vor allem bei der Milch, es gibt einen gewissen Sojageschmack. Genau. Am besten kann man das eigentlich bei uns unterscheiden. Wir haben einen Tempeh, wer es jetzt nicht so weiß, ist ein fermentierte Hülsenfrüchte, kommt eigentlich aus Indonesien. Eigentlich ein sehr tolles Produkt, aber auch noch nicht so bekannt, Randprodukt. Und wir haben das auf Sojabasis und wir haben das auf Lupinenbasis. Und wenn du die beiden probierst, kannst du auch mal so richtig gut den Unterschied zwischen
sehr gut.
Soja und Lupine.
Sehr gute Idee. Das kann ich euch definitiv empfehlen, ja.
Ja, genau. Und da sieht man so mal den Unterschied. Und dann natürlich, ja, das Anbauprojekt hier mit den Lupinen, ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte, weil du einfach, das kannst du hier anbauen. Die Lupine ist nachhaltig. Das ist ein sogenannter Tiefwurzler. Also das heißt, der tut den Boden mit Stickstoff anreichern. Das ist die geeignete Zwischenfrucht auch für die Landwirte. Das ist eine schöne Win-Win-Geschichte für die Biolandwirte, die es hier anbauen. Und noch dazu hat diese Lupine halt einfach genauso viel Eiweiß wie Soja. Und es gibt weltweit kein gentechnisch verändertes Saatgut. Das ist ja auch bei Soja immer so ein Thema. Und ich will damit Soja auf keinen Fall jetzt
irgendwie
auf
die Stelle stellen. Darum geht's gar nicht. Nein.
Ich esse gerne Tofu und ich esse auch gerne Produkte aus, die aus Soja hergestellt sind. Aber die Lupine hat es dann auch für, wie du jetzt zum Beispiel sagst, auf der Messe hast du das auf einmal probiert, ist es eine Alternative.
Genau.
So wie Seitan eine Alternative ist. Und wo wir damals gestartet sind, der Alex und ich, war das die große Vision, diese Lupine als dritte Alternative neben dem Seitan und dem Tofu in den Markt zu bringen. Und das war für uns so entscheidend, dass wir das auch gemacht haben und sich damit etabliert haben.
Es hat gerade einer hier kurz geghostet. Der Alex.
Ja, genau, der wollte
Der
nur
hat
mal
mal
kurz Hallo
geguckt.
sagen. Jetzt mal kurz hier rein, genau.
Ja, aber siehst du, da sind wir genau bei dem Thema so, ja, leicht chaotisch und erfolgreich. Und das, also sind mir die allerliebsten, ja. Das ist,
Ja, das kann man schon so ein bisschen
ja,
sagen.
das beschreibt eigentlich das ganz gut. Nein, ich finde das mit den Lupinen, wie du schon sagst, Alternative. Jetzt gibt es ja eben schlichtweg zum Beispiel auch Leute, die tatsächlich kein Soja vertragen. Also von daher, nein,
Ja, das käme
ne,
noch
also
dazu.
aus einem ganz pragmatischen Grund eben auch einfach, die vielleicht sogar sagen, es schmeckt mir, oh, aber ich kriege danach immer, keine Ahnung, Blähung und so weiter. Also
Ja,
deswegen ist es, glaube ich, einfach wichtig. Was, glaube ich, bei der Lupine, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch noch ist, also die ist sehr genügsam, was eben so Wasser und so weiter oder auch vom Klima, also nee, das ist jetzt falsch,
also
vom Klima irgendwie sehr genügsam, dass die
genau.
nicht sehr viel,
Man sagt sehr
ja,
klimarobust.
genau,
Sehr
klimarobust,
klimarobust.
das habe
Also
ich gesucht.
wir können ja mittlerweile auch Soja bei uns in Deutschland anbauen und was wir teilweise auch noch tun, aber nur im kleinen Bereich, was wir dann auch weitergeben, weil die Landwirte das können. Also nutzen wir das auch irgendwo so ein bisschen. Und da macht es einen Unterschied, ob wir das bei uns machen. Also hier Rheinebene, Worms zum Beispiel, so Richtung Speyer, im Gegensatz zu Freiburg. Freiburg hast du einen Grad oder anderthalb mehr an Wärme, ne? Also etwas wärmer. Und das macht schon einen Riesenunterschied. In Freiburg wachsen die wesentlich besser als bei uns. Und das ist bei der Lupine völlig egal. Alex war vor vielen Jahren mal auf der Weltausstellung in Mailand. Da haben sich Lupinenanbauer aus der ganzen Welt getroffen, aus Australien, aus Chile, vom afrikanischen Kontinent. Und da gibt es ja auch immer so ein bisschen im Hintergrund, wäre die Lupine eigentlich eine Ergänzung oder auch Ersatz für Soja weltweit, um unser Ernährungsproblem etwas besser in den Griff zu kriegen und dass wir weg von den Monokulturen kommen und so. Aber das ist ein Randprojekt, also das wird jetzt nochmal einen eigenen Podcast füllen. Aber das wollte ich da auch nochmal so mit erwähnen, die ist eben sehr klimarobust. Ich meine, 4 Wochen, 5 Wochen, 40 Grad und kein Regen macht auch der Lupine was
Ah ja,
aus.
gut,
Also auch da
das macht uns
wird's,
dann
das ist also
irgendwann allen was aus,
Extremwetterlagen,
ja. Das
wo wir uns in Zukunft ja schon auch mit auseinandersetzen müssen. Da haben wir schon auch mit zu tun, aber trotzdem ist sie robuster als
ja,
Soja.
genau, das mit
Zumindest mal auch für unsere
genau,
Region.
und vor allem, das ist eben auch aus der Region. Jetzt ist es aber so, jetzt sagst du, okay, da ist jetzt viel Innovation und Struktur und du hast es alles geschaffen und es gab auch schon ein paar Produkte zuvor, aber ich meine, jetzt ist ja trotzdem noch nichts im Laden. Gut, jetzt gab es das Lupinenfilet, was ich gut mag, was mag ich noch gern. Das Gyros mag ich eigentlich gern. Bei den Würsten gibt es eine Sorte, die ich besonders mag. Ich kann mir nur nicht merken, welche. Die
Rostbratwürste,
Rostbratwürste, glaube ich, ja. Da bin ich mir
Lupinen-Rostbratwürstchen,
ziemlich
genau.
sicher. Dann, ob es sie noch gibt.
Geschnetzelt, das ist eigentlich unser Topseller. Also Lupinen-Geschnetzelt, das ist
Ne, aber ich meine
eigentlich
im Speziellen das
das.
Gyros. Ihr habt doch Geschnetzeltes und
Ja, genau,
Gyros?
es gibt auch ein Gyros.
Genau.
Genau. Du kriegst beides.
Ich finde
Es ist
das
eigentlich.
Gyros finde ich richtig geil.
Ja, genau. Also
Aber
das
das ist bedingt durch
Gyros-Geschnetzel
meine Faulheit, weil ich das einfach
ist.
fertig in die Pfanne hauen kann. Und
Ja,
dann, ich
ja.
weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder nicht, aber der Lupinentempeh, den kann ich echt empfehlen. Das ist ein Klassiker. Und es gab auch mal den geräucherten Lupinentempeh.
Aber nur ganz,
Den
ja,
gab es, glaube ich,
leider,
nur mal kurz oder
ganz
nicht,
kurz.
ja.
Ja, das hat sich nicht durchgesetzt.
Oh,
Also,
der war so
selbst
lecker.
der Lupinentempeh ist echt schwer gelistet zu bekommen. Das ist immer noch mehr der Sojatempeh, der wirklich im Markt drin ist, den du auch bei einigen Filialisten festgelistet. Also man sagt dann eben, das ist ein Standardprodukt dort, ne? Das ist immer im Regal zu finden, in allen Filialen. Und beim Tempeh ist es oft so, dass dann die großen Filialen von so einer Kette, das haben die kleineren nicht. Und der Lupinentempeh ist leider immer noch viel zu wenig gelistet. Das ist schade, aber ja, wir arbeiten da dran und man sieht dann auch, dass auch ein innovativ tolles Produkt kein Selbstläufer ist,
Ja,
ne?
siehst du, genau, gutes Beispiel. Da würde ich jetzt meiner Naivität sagen, Mensch, das ist so ein cooles Produkt. Ich verstehe aber natürlich, ich meine, bin ich ganz ehrlich, also wenn ich das mal irgendwen gehabt hätte, der gesagt hat, probier das mal. Gut, das wäre ein Glücksfall gewesen, dass ich es jetzt vielleicht hätte irgendwo im Regal gesehen, habe gehört, was ist das? Das probiere ich mal. Also sagen wir mal so 50-50 so. Aber das ist halt wirklich ein Produkt, wo dir jemand sagen muss, du, das ist geil, weil so und so, guck dir mal die Werte an. Und von daher kann ich natürlich nachvollziehen, dass das eben definitiv kein Selbstläufer ist, habe aber die Hoffnung, dass sich es halt immer mehr durchsetzt und die Leute es immer mehr bekommen. Aber wie ist das denn? Jetzt sitzt ihr zwar im Büro und sagt, Mensch, cool, wir haben so schöne Produkte, jetzt machen wir mal ein Lupinentempi. oder eine neue Wurst oder Frikadellen. Das ist ja schön, solche Ideen zu haben. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, es ist ja nicht so, ich schreibe die Idee auf einen Zettel, geht zur Tür raus und am nächsten Morgen haben die Einzelmenschen das Ding fertig gemacht. Vielleicht beschreib einfach mal so ein bisschen zumindest von der Idee zum Produkt. Das ist ja...
Ja, also da ist Tempeh auch kein gutes Beispiel, weil Tempeh sehr, sehr speziell ist, Fermentation und so. Das kommt ja auch traditionell aus Indonesien, das hat man ja so ein bisschen übernommen. Viel besser ist ein ganz normales Lupinenprodukt, also eine Fleischalternative, neu. Ja, da läuft es bei uns eigentlich im Normalfall so, bin ich so ein bisschen dafür verantwortlich, den Markt zu beobachten. Was gibt es denn da so? Und dann hier mit Alex und unserer Produktionsleiterin, der lieben Nicole, die da sehr eingebunden ist, sagen, pass auf, ich habe da, was wir zum Beispiel letztes Jahr rausgebracht, ich sehe immer öfters Vivacici. Okay, Vivacici. Warum machen wir eigentlich nicht ein Vivacici aus? Du merkst, ich spreche von Vivacici, das ist schon so ein Cocktail, also Vivacici in Fleischalternative und als vegan wäre das ein Vivacici, so haben wir es dann auch genannt. Wäre doch eine tolle Idee. Und Nicole dann, ja, ich kann mir auch vorstellen, das könnten wir so und so verpacken, das könnte so und so aussehen und dann lass uns doch mal da rangehen. Und dann machen wir einfach mal Tests. Geschmacklich, Konsistenz, Aussehen. Wie soll das dann in der Verpackung aussehen? Sind es vier lange, runde Rollen oder sind es sechs kleine Rollen? Wie können wir es? Wir sind auch immer an das gebunden, was wir können.
Ihr müsst es ja dann auch produzieren, also herstellen können.
Genau, genau. Das ist auch für die Leute manchmal nicht so ganz nachvollziehen. Warum macht ihr das so oder warum macht ihr das so? Oder ganz extrem mal, warum kann man sowas nicht ins Glas machen? Glas, ganz großes Thema. Glas in der Produktion ist nicht einfach, wenn du nie Glas hattest und das einführst. Riesenschwierig. Das weiß der Endverbraucher auch nicht. Und das ist auch klar, dass er das nicht weiß. Aber man muss es dann erklären. Und wir können nur das machen. Wir zum Beispiel machen auch keine sogenannten vakuumierten Hartschalen.
Ne? Ach so, genau. Nicht, dass das vorhin jemand falsch verstanden hat. Genau.
Ja. Also die Hartschalen sind immer mehr am Kommen. Sieht optisch gut aus, hat aber auch das Problem, du hast noch mehr Müll, als wenn du es im Vollvakuum hast. Und die Haltbarkeit ist meistens nicht so lange. Also suchen wir dann aus, was können wir? Wir können Vollvakuum, wir können Röllchen machen, kurze, lange. Und wir haben die Möglichkeiten der Zutaten. Also muss man auch da sehen, wir bewegen uns im Biobereich. Das heißt, keine künstlichen Stoffe. Wir haben nur reine Gewürze, die wir verwenden dürfen. Und das ist ja auch ein Thema, was bei uns ganz weit oben steht. Wir wollen, da muss man ja ganz vorsichtig sein, so gesund wie möglich wäre vielleicht nicht das Richtige, sondern so wenig wie möglich Inhaltsstoffe, um so gut wie möglich ein Produkt daraus zu bekommen. Ne? Also wir, wie gesagt, künstliche Stoffe dürfen wir sowieso
keine. Also muss man nochmal sagen, ihr seid ja voll Bio. Also ihr macht nur Bioprodukte.
Wir machen nur Bioprodukte, nur vegane Bioprodukte. Und das heißt also, wir sind sehr eingeschränkt. Wie gesagt, keine Aromen. Das dürfen wir gar nicht verwenden, keine Geschmacksstoffe. Wir dürfen das nicht. So, also haben wir nur reine Gewürze. Und aus diesem Portfolio versuchen wir dann, ein Produkt rauszukriegen. Und wenn das dann... So, dann nähert sich der an, so, ja, der Geschmack ist ganz gut, der Salzgehalt ist noch viel zu hoch. Den wollen wir runter haben, weil die Menschen wollen das ja auch nicht mehr. Und wir wissen ja auch, dass es nicht gut ist. Zucker setzen wir gar keinen zu. Ne? Wir haben zwar Fruchtzucker drin, der kommt von der Pflanze, aber wir setzen keinen Zucker zu. Irgendwann sind wir davon mal weggekommen, Palmöl einzusetzen. Wir sind mal davon weggekommen, Hefeextrakte einzusetzen. Nicht, dass Hefeextrakte schlecht sind, aber das Thema war auch wieder umstritten. So von wegen, das ist eigentlich nur die Bio-Umgehung eines Geschmacksverstärkers.
Also ich verstehe dich, aber das sage ich jetzt mal eben als Podcaster, ist totaler Quatsch. Aber ihr habt darauf reagiert. Ich verstehe, woher der Gedanke kommt.
Es war ein Diskussionspunkt.
Ja.
Also nehmen wir ihn raus.
Ja.
Dann haben wir die Diskussion nicht mehr. Obwohl das, wie gesagt, gebe ich dir recht, ein Leben lang exakt gar nichts Schlimmes ist. Aber egal, wie gesagt, das sind so die Punkte. Und da tun wir uns dann so dran arbeiten, bis wir vielleicht, manchmal geht es ganz schnell. Wir haben schon diese Rostbratwürste. Ich glaube, die haben 3 Wochen gedauert.
Ach, okay.
Das Vivacici hat schon ein bisschen länger gedauert. Da wollten wir auch mal eine andere Konsistenz. Der Markt gibt es jetzt halt so ein bisschen vor, dass die Produkte wirklich so fleischähnlich wie möglich sein wollten. Das war es nie unsere Absicht war. Unsere Produkte sollten eigentlich immer für sich stehen, auch wenn sie die Namen wie Filet, Geschnetzeltes, Rostbratwürstchen dem Fleischprodukt sehr nahestehen. Aber da geht es uns eigentlich nur darum, dass die Leute wissen, was sie da draus machen.
Im Vergleich, genau. Also das habe ich bei euch auch früh verstanden und das kommuniziert ihr auch sehr gut, dass ihr immer, ihr sprecht immer von Alternativen. Bei euch, ich glaube, ich habe von euch noch nie jemand das Wort Ersatz gehört, also jetzt am Messestand oder so, ja, das existiert bei euch gar nicht. Und das finde ich nämlich wahnsinnig gut, weil die Sachen, die ihr habt, die haben, also klar, du sagst Filet, damit jemand versteht, okay, was kannst du damit machen, aber die haben eine komplett eigene Signature. Also ihr, das sind eigenständige Produkte, die ja, also unabhängig davon, wenn jetzt ein Fleischesser ein Lupinfilet isst, stirbt er ja nicht.
Jawohl.
Und es ist eben einfach eine Alternative. Und das ist das, was ich gut finde und auch nochmal ganz klar betonen will. Die Alternative ist ja nicht nur für mich als Veganer interessant, sondern die Alternative ist ja eben auch interessant für jemand, der sagt, Mensch, ich möchte jetzt auf jeden Fall mal weniger Fleisch essen. Ja, oder ich möchte jetzt mal ein bisschen versuchen, ich weiß, gesund ernähren, das ist immer, das, ich mag das auch nicht so gern sagen, schwieriges Thema, aber wir sagen es ja jetzt so im Kontext, ich möchte mich etwas gesünder oder mit weniger Fleisch und weniger Shit ernähren und deswegen finde ich es immer so schade und das fand ich, wie gesagt, von Anfang an, da haben wir es noch gar nicht gekannt, deswegen ist es jetzt gar kein Geschleime, sondern das kann ich ganz freien Herzens sagen, so gut, dass ihr immer von Alternativen gesprochen habt, weil ich finde dieses, also wenn es nach mir ging, würde ich dieses Fleischersatz aus allen Wörterbüchern verbannen, weil ich finde, ich verstehe es ja und das soll jetzt auch gar nicht hochtrabend klingen, aber auch so mit diesem In-vitro-Fleisch und so, es gibt so geile Alternativen, ja, wir brauchen dieses scheiß Fleisch von diesen ganzen Massen, wir brauchen es einfach nicht mehr und wie gesagt, deswegen finde ich einfach, wie du schon eben, du hast es eben wirklich so schön gesagt, man hat auch gemerkt, das kommt wirklich so aus deinem tiefsten Inneren, wir bieten den Leuten Alternativen an, ja.
Genau, genau, das ist so und wir haben auch nie versucht, mit dem erhobenen Zeigefinger über die Menschen zu gehen und denen zu sagen, dass das Vegane die einzigste Ernährungsmöglichkeit ist, weil das geht auch nach hinten los. Wir bieten eine Alternative, auch für die Menschen, die auch sagen, okay, ich esse noch Fleisch, aber das ist eine Alternative für mich. Nur so bekommt man es dann vielleicht auch mal hin, dass die Leute das immer mehr machen und wir weg von
absolut
diesem
Massenkonsum, also nur
von Fleisch kommen.
Das geht nur so.
Und das ist mit dem erhobenen Zeigefinger und sei gewählt mit den Ausdrücken, die du dafür verwendest und mach es mit Überzeugung. Und dann hast du die Chance, auch Menschen zu überzeugen, was nie einen Sinn macht, was absolut nie einen Sinn macht. Das sage ich auch immer wieder, wenn ich auf den Messestand komme. Eine, sage ich mal, Frau kommt zu uns an den Stand, die findet es toll, was wir machen. Geben Sie mir doch mal was mit, womit ich meinen Mann überzeugen kann, dass es gut ist. Und er sagt, lass es sein, das wird nicht funktionieren. Entweder ihr Mann entscheidet sich selber, das mal probieren zu wollen und es schmeckt ihm, dann ist es okay. Aber wenn Sie versuchen, ihm das irgendwie unterzumogeln, wird er merken, das ist es nicht und sagt, hör mir auf mit dem Mist.
Ja. Das will also ich spontan nicht. Fällt mir jetzt zwar eure Bolognese ein.
Ja, die also waren doch super gut. Die gibt es leider gar nicht.
Echt, die gibt es auch nicht mehr, okay.
Auch da haben wir wieder, es gibt Produkte, die sind super toll und laufen einfach nicht. Und es gibt Produkte, die sind gar nicht so toll laufen.
Cool. Aber gut, Hauptsache es läuft irgendwas. Nee, bei der Bolognese weiß ich es, da habt ihr mich dankenswerterweise auch schon, ich glaube schon zweimal unterstützt, wo ich für mein Tierleben, also nicht mein, für den Tierlebenshof, den ich persönlich unterstütze, gekocht habe und habe einmal wirklich ganz platt halt Chili gemacht. Eigentlich mache ich das Chili immer Sinn kann, also ohne Fleisch. Und dann habe ich bei euch gefragt, Mensch, ich würde den Leuten gerne mal, also richtig Chili, wo keiner so merkt, was Ambach ist. Und da habt ihr mich freundlicherweise sofort dabei unterstützt und mir das, ja, ihr habt mir das ja quasi schon fast fertig gemacht. Ich habe dann die großen Würste von euch bekommen.
Das ist super gut geeignet dafür.
Und das ist sowas, wo ich sagen würde, okay, damit könnte man nur, aber ich gebe dir trotzdem recht, weil du isst es dann oder derjenige isst es dann und sagt, ja gut, das war schon lecker. Aber diese Grundskepsis, so also dieses, ach, das war ja jetzt ganz lecker, sondern das eine war jetzt, aber diese Skepsis bleibt im Kopf. Und da hast du völlig recht, das muss jemand, wenn überhaupt, essen oder freilich probieren, muss sagen, Mensch, das ist ja geil.
Er muss für sich entscheiden, dass er das gerne machen möchte, mit einer gewissen Überzeugung, das macht es keinen Sinn.
Du, das ist ja auch der Klassiker, wenn jetzt jemand, weißt du, der geht hin und kauft sich dann auch am besten noch so einen richtig schlechten Tofu irgendwo im Discounter, haut den ohne, also nicht mal mit Pfeffer und Salz, einfach im ganzen Block irgendwo in die Pfanne und sagt, schmeckt nicht. Da sage ich auch immer,
Was ist das?
Also das ist so der Klassiker, ja. Und dann sage ich so, sag mal, wenn du dir jetzt so ein Hähnchenbrustfilet kaufst, nimmst du das auch einfach, haust in die Pfanne, ist es? Ja, natürlich nicht. Ich so, weil, ja, mache ich entweder Geschnetzeltes draus und würzt das und legt das ein. Ja, warum machst du das mit dem Tofu nicht? Da wird dann auch von so Produkten, und deswegen beneide ich euch da wirklich nicht drum, da wird dann auch so unterschwellig verlangt, weil das jetzt ja in Anführungszeichen, weil ihr könnt uns ja nur hören, vegan ist, muss das jetzt quasi so, also das muss irgendwie komplett bio sein, am besten voll regional, darf nichts kosten, wobei das ist überall so, wobei wir ja auch für gute Produkte gern auch gescheites Geld bezahlen, aber egal, darf am besten gar keine Verpackung haben und muss im Prinzip beim Rausfallen aus der Verpackung sich selbst zubereiten. So, ich habe das jetzt, ja, ich habe das jetzt mal bewusst übertrieben, aber das ist so, weißt du, wenn die Gedanken, wenn sich irgendjemand irgendwie, wie gesagt, keine Ahnung, irgendein Stück Fleisch oder sogar, die Gedanken macht sich da keiner, da ist es ja selbstverständlich, weil Geflügel musst du ja gut durchbraten, damit du nicht allein Salmonellen kriegst, ja, aber so eine vegane Alternative, die muss quasi so, das muss so aus der Packung, muss das so ein One-in-the-Box-Wonder sein, was sich dann am besten direkt, und das finde ich halt immer so ein bisschen, das ist sowas, also ich steige selten oder nie in Diskussionen ein, aber das ist immer so, ich sage, Leute, also ja, ja, komm, jetzt mal ein bisschen fair bleiben auch einfach, also weil genau, so, das hat nicht geschmeckt. Und
also wir kriegen da ja auch immer wieder mal Mails und manchmal bist du dann überrascht so, mit was du dich auseinandersetzen musst, sollst,
darfst,
obwohl wir... Ja, und du darfst, ne? Und dabei versuchst du ja jetzt wirklich was Gutes zu tun oder ein gutes Produkt herzustellen, im Gegensatz zu dem, was wir als industrielle Nahrung kennen. Das ist ja nochmal ein himmelgroßer Unterschied, was wir machen. Und da musst du dich doch wieder damit auseinandersetzen, so vor allem so früher, warum habt ihr da Hefeextrakte drin? Und da kannst du dann anfangen, so, wissen Sie denn überhaupt, was Hefeextrakte sind? Eben. Sondern da musst du natürlich sagen, ja, stimmt, das ist auch, sind wir am Überlegen, ob wir es noch ein bisschen optimieren können und so. Wir wollen mit den Hefeextrakten mal zurückgehen und mal schauen, vielleicht können wir die irgendwie mal ganz rauslassen. Du musst schon immer gucken, da irgendwie diplomatisch zu sein und denkst dann so, ja, aber sonst ist doch jetzt wirklich nichts drin, wo man sich irgendwo beschweren könnte oder wo man wirklich sagen kann, das kann man mit gutem Gewissen so verzehren. Und der Einkaufswagen ist ansonsten voll mit ja, Produkten, die nicht mal annähernd, die nicht mal bio sind. Also da sind wir schon beim Riesenunterschied. Das ist ja auch nochmal, das würde ich so am Rande nochmal sagen. Also wir sind wirklich, zum einen ist es Vegane und zum anderen ist das große Heilsgut auch das Bio. Und das muss man auch wirklich sagen. Also der Biohandel und die Möglichkeit, Bio herzustellen, mit den Landwirten zusammen das möglichst nachhaltig zu machen und so weiter, das ist schon so eine Lebensüberzeugung und eine tolle Geschichte. Und das propagieren wir auch. Und man muss ganz klar unterscheiden, was heute im Markt liegt, konventionelles vegane Produkte. Ich spreche jetzt nur von vegan, das gilt natürlich für alle Produkte, aber speziell im Vegan werden ja oft auch diese konventionellen mit den bio-veganen Produkten verglichen. Also zum Beispiel ein großes deutsches bekanntes Testmagazin, ich will hier mal den Namen nicht nennen, die testen Produkte.
Ach, ich weiß, was du meinst. Oh, da habe ich mich da habe ich euch sogar geschrieben. Da hab ich glaube, ich habe 10-mal mehr geschimpft als ihr. Ihr wart da relativ relaxed. Ich habe mich da so aufgeregt drüber. Ja, ich reg mich, du merkst schon, wie ich da abgehe. Ich weiß genau, was du meinst, was für ein Test.
Genau, und das sind eigentlich Welten. Also wenn wir nur mal von Pestiziden reden, sind das Welten, was ein konventionelles Produkt zum Bioprodukt unterscheidet. Und dennoch werden sie auf eine Ebene gestellt und dann auf irgendwas untersucht. Ne? Und das ist natürlich eigentlich nicht fair.
Nee, das ist aber okay. Definitiv nicht fair. Also wie gesagt.
Aber ist okay, du musst dich...
Ich merke schon, du hast da eine deutlich höhere Leidensschwelle, wahrscheinlich einfach durch die vielen Jahre. Du hast eine extrem bewundernswerte Toleranz. Genau. Also...
Also wir wissen halt, dass es so ist und es hat ja keinen Sinn, dagegen zu gehen, sondern du musst immer noch versuchen, das Beste dabei
zu machen. Du bleibst da so ruhig,
ich finde. Für dich rauszuholen. Ach, glaub nicht, dass das immer so ruhig ist. Glaub nicht, dass wir hier auch manchmal toben bei verschiedenen Dingen. Aber trotzdem, du musst dich dem stellen.
Wenn
das so ist, und dann musst du dich hier bewusst und überlegt stellen, was du dazu antwortest und wie du argumentierst. Und sei nicht beleidigt, weil das kommt auch.
Nein, es bringt dir auch nichts, weil ich sag mal, du wirst ja damit, du wirst ja damit zwangsweise konfrontiert und musst dich ja eben
auch mit. Das ist die vegane Bio-Stimme.
Genau, ja.
Dieser vegane Bio-Stimme.
Deswegen ist es gut.
Der will uns die Welt erklären.
Ich merke schon, an dem Punkt wäre der Job für mich, wäre ich ungeeignet für den Job, weil da würde ich komplett durchdrehen.
Ich glaube mir nur, dass wir ja manchmal auch 180 fahren, aber das ist wie vorhin schon mal gesagt. Ja. Wir klären das intern und nach außen versuchen wir das sehr sachlich und konstruktiv anzugehen. Auch das ist ein Thema von einer gewissen Art von Professionalität.
Absolut. Also definitiv. Das ist natürlich, also mich hat das natürlich auch sehr emotional berührt, weil ich eben euch kenne und weiß, wie ihr arbeitet. Und da hat mich das unheimlich angegriffen. Aber wir widmen uns jetzt den schönen Sachen, was natürlich klar, weil ich auch eben jetzt nicht so weit weg von euch wohne, was ich natürlich einfach spitze finde, ist das Thema Regionalität bei euch. Also das mit dem Bio, das weiß ich, dass ihr absolute also ihr seid natürlich überzeugte Veganer, aber, und das ist eben auch was, was ich gut finde, ihr seid eben absolute Bio, also ihr seid ja wirkliche Bio-Nerds, ja. Und das ist gut, ja, also, weil das ist es. Und das jetzt eben mit in Verbindung, und das musst du jetzt mal richtig erklären. Ich war mal, boah, wann waren das? Vor 3 Jahren, 4 Jahren gab es mal so eine Initiative vom Land Rheinland-Pfalz. Und da war ich bei euch und durchs Sojafeld geführt worden. Ja, jetzt, das musst du jetzt gleich nochmal richtig erzählen. Also es gibt auf jeden Fall eine...
Es ging um mehr Bio in Großküchen und Kindergärten, Schulen etc.
Okay.
Das war das Projekt, was damals...
Aber da war doch auch irgendwas mit regional, dann, oder ich schmeiße jetzt gerade zwei Sachen durcheinander.
Nee, da bist du schon richtig. Also bio-regional, das war so das Thema, deswegen waren wir da eingeladen und unter anderem auch einen Großhändler, der das Ganze ja dann liefern muss, der hier diese Region beliefert. Und das war ausgegangen vom Land Rheinland-Pfalz. Und initiiert damals vom Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Und da gab es ja auch diese Podiumsdiskussion mit Alex und dann noch so eine Einberufung ins Land, wo wir im Landtag waren. Und das habe ich schon oft gesagt, auch stehe ich auch ganz klar dazu. Da hat sich das Land Rheinland-Pfalz unter der Führung der Ministerin damals schon ganz schön blamiert. Wir haben da wirklich einiges dafür getan, auch der Großhändler und so weiter. Und am Schluss haben die uns da wirklich im Stich gelassen. Und es war keine Ministerin, kein Staatssekretär mehr bei diesem Empfang dabei, wo eigentlich entschieden werden sollte, was da los ist, was wir da jetzt tun. Und dann ist es die Sache auch gestorben. Sehr schade. Aber um darauf zurückzukommen, diese Regionalität, dieser Anbau, da sind ja auf uns auch zugekommen. Und da haben wir auch schon mal Projekte mit einer Schule gehabt. Waren wir übrigens auch ganz toll mit Alex bei der Sendung mit der Maus, die dann wirklich mal, ich liebe die Sendung mit der Maus und ich war sowas von stolz, dass wir da
dabei sein dürfen. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, da bin ich jetzt echt tierisch neidisch drauf, weil das ist...
Ja, also absolut. Ich war da nur gerade auf Messe und Alex hat es dann hier gemacht und so hatten wir das damals auch mit einer Grundschule aus Kirch am Bolanden gemacht. Die haben wirklich vom Boden auf den Teller. Die sind wie die Maus auch, die Schüler und Schülerinnen sind da beim Landwirt vorbeigefahren, haben sich diese Lupinen mitgenommen, sind dann 10 Kilometer weiter zu uns in die Firma gefahren und sind dann da unten in die Produktion rein und haben dann produziert und später haben wir hier am Tisch gesessen und haben das zusammen gegessen. Cool. Natürlich alles so ein bisschen
Zeit. Ja, cool, aber...
Kennst du das noch so von den Fernsehküchen? Ich habe dann schon mal
vorbereitet. Ja, genau.
So, ich muss da immer an Max Ebinger denken. Das war so meine Kinder. Da hatten dann immer schon alles vorbereitet. Ja, das machen wir jetzt so. Ich habe dann aber schon mal vorbereitet. Und so war das auch. Und das drückt natürlich extrem diese Regionalität aus und was das eigentlich bedeutet. Schade, dass das Land das damals, ja, also da stehe ich deutlich zu verbockt hat. Wir haben das der Ministerin auch noch mal ganz klar gesagt, aber die ist ja mittlerweile auch nicht mehr da. Jetzt hat die mal neues eine Chance.
Nein, weil ihr steckt da ja wirklich super viel Energie rein. Und jetzt
auch die Landwirte.
Das wollte ich eben gerade sagen, weil also ihr, und damit meine ich euch alle, ihr und eure Zulieferer, steckt da wahnsinnig viel Energie rein. Und das ist das Wichtige, zeigt eben auch, dass es funktioniert. Ja,
definitiv.
Also das ist ja auch immer so ein Irrglaube, dass der Veganer gegen den Landwirt schimpft. Nein, im Gegenteil, wir wissen, dass der Landwirt uns ernährt. Wir haben nur ein Problem mit denen, die die Tiere einfärschen und die Tiere halten. Aber eine gute, solide, faire Landwirtschaft, möglichst viel Bio, wo die Leute auch von leben können, wo dann auch die nachfolgende Generation Bock drauf haben, das eben zu übernehmen. Hey, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt, wenn es ganz viele davon gibt. Biodiversität fördern, dieses keine Monokulturen, dieses, wie sagt man denn, dieser Wirtschaftskreislauf mit dem Anpflanzen, wie du eben schon gesagt hast, dass man da ein Jahr Lupinen pflanzt, dass der Boden wieder angereichert wird. Hey, je mehr das machen, ich finde es geil, ja, dann gibt es noch mehr geile.
Ja, und vor allem darfst du nicht warten, bis die Politik dir hilft.
Nee.
Also ich will jetzt die Politik
in den
Eimer schmeißen.
Wir machen Bereich. Auch Dinge,
die sicherlich gut sind, wir brauchen die. Aber wie gesagt, das ist auch bei dem Projekt damals schon beim Albert, wenn die damals auf die Politik gewartet hätten, dass irgendwie Lupinenanbau gefördert wird. Gott. Und dann kannst du es vergessen, da wäre nie was draus geworden. So ist eine Eigeninitiative damals entstanden und wir haben sie dann quasi noch ausgebaut und weiter gefördert. Und dann ist da auch ein Schuh draus geworden. Und das ist halt, wenn du das machen willst, tu es und versuch dir die Wege dafür zu bereiten. Such dir die Partner, mit denen das funktionieren könnte und dann setz es um. Immer ein Risiko dabei, es kann schief gehen, aber das ist nun eben auch mal so, wenn du kein Risiko bereit bist einzugehen, wird etwas Neues kaum entstehen.
Nein, aber wie gesagt, das jetzt zeigt eben auch, dass es funktioniert und dass sowas eben auch fair funktionieren kann und die Leute glücklich damit sind. Ja, ich meine auch ein Stück weit stolz drauf sind, also ich weiß noch, ich glaube, das war auf jeden Fall im Rahmen von dem, wo du eben, also was du eben beschrieben hast, ist genau, das, was ich meinte. Und ich weiß noch, da war ein, also das Feld, wo wir durchgestapft sind, war zwar, glaube ich, Sona, aber es war auf jeden Fall ein Zulieferer von euch mit Lupinen. Und der hat so halt in seinem Feld sich so ein bisschen, also ich zitiere jetzt nicht, sondern ich gebe jetzt nur den Kontext wieder, der war auch so ein bisschen stolz drauf, dass er quasi, wie du es eben so gesagt hast, jetzt was anbaut, was irgendwie sinnvoll ist und dann so 10 Kilometer weiter auch produziert wird. Also, dass er was macht, was eben nicht dann in irgendeinem, in so einem Verbund irgendwo landet oder so, sondern eben dann auch wirklich direkt verschafft wird und so. Also, ich glaube, das ist was, das darf man auch nicht so ganz unterschätzen. Ich meine, das rettet alles in die Welt, aber das sind alles so Bausteine. Weißt du, ich habe mich total gefreut, mal mit einem Landwirt zu reden, mit dem ich mich nicht über irgendwas streiten muss, weil ich will das gar nicht, sondern der einfach da steht und sagt, oh, ich bin damit total happy und ich stehe nebendran, sag, sehen Sie, und ich bin damit auch total happy, ja, so, also es ist machbar, ja.
Ja, also ich sage immer, es gibt dann Hürdensucher und Wegesucher, so habe ich das mal irgendwann bei Dr. Oetker im Außendienst gelernt. Und ja, wenn du Wegesucher bist, und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie gesagt, das hat immer ein gewisses Risiko auch, dass das letztendlich funktioniert. Aber wenn du mit einer Überzeugung dabei bist, wird es auf irgendeine Art und Weise, wird es auch funktionieren. Und es ist auch so, wenn du das mal siehst und vergleichst, dann bin ich manchmal selber überrascht, wie weit viele Unternehmen davon wechseln. Also in der Lebensmittelproduktion. Also wir haben dann in diesem Zusammenhang ja auch vieles gesehen, was Lebensmittelherstellung angeht. Und da gehe ich jetzt auch in erster Linie mal, was industrielle Lebensmittelherstellung angeht, hat mit dem, was wir tun, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ganz und gar nicht. Und Unternehmen, die wirklich auch ihre Rohstoffe, man muss ja definitiv sagen, wir haben nicht alle Rohstoffe aus der Region. Das geht auch
nicht. Nein, also aber ich sag mal,
Pfeffer kriegen wir auch nicht.
Natürlich.
Wir versuchen alles so weit es geht, so regional wie möglich zu beziehen. Und allein dieser Wille, das zu tun, unterscheidet sich dann schon von ganz vielen Unternehmen, die im Lebensmittelbereich tätig sind, obwohl man die Möglichkeit hätte, es anders zu tun. Aber da regiert natürlich wieder der Preis, Beschaffung etc. und das Risiko einzugehen in ein Projekt, was auch dauert, wenn du sagst, du willst ein Anbauprojekt mit Landwirten starten. Du musst den Landwirten ja auch eine gewisse Sicherheit geben, ne? Und da müssen alle an einem Strang ziehen. Und da kann ich auch sagen, und das ist ja jetzt schon ein paar Mal zur Sprache gekommen, sind wir schon stolz. Sind wir wirklich schon stolz drauf, dass das funktioniert, dass das mit den Landwirten funktioniert. Und das ist auch was, wo wir immer dabei bleiben wollen.
Definitiv. Jetzt lass uns mal noch so ein bisschen einen Einblick so in die Produktion und so weiter gehen. Mhm. Und auch, ich versuche jetzt nochmal so, ja, möglichst so eine Art Fazit zu machen. Und zwar möchte ich da jetzt als Beispiel aber zum Beispiel was nehmen, was, glaube ich, viel schwieriger ist. Aber du musst jetzt nochmal kurz ran. Das ist nämlich die Lupinensoße. Also, weil wir hatten es ja jetzt, ich finde, das passt jetzt so ein bisschen zum Abschluss, ein Produkt herzustellen, also ich sag mal, die Sojasoßen, die es hier bei uns gibt, selbst wenn die deutsches Leben haben, die kommen ja nicht von hier. Die produziert, könntest du mich jetzt korrigieren, wenn es so wäre, die stellt keiner selbst her. Jetzt seid ihr ja hingegangen, weil ihr seid ja eben diese zwei liebenswerten, verrückten Chaoten, ja, was ja eben auch so ist, und habt gesagt, Mensch, wir machen eine Lupinensoße. Ja, also ich weiß, also eine Sojasoße herzustellen ist schon nicht einfach. Jetzt habt ihr ja auch bei euch eine Produktion, ihr habt bestimmte Maschinen, die wissen, was die können. Ihr habt ja auch viele, auch trotzdem noch viele Leute, die bei euch rumlaufen, also nicht rumlaufen, sondern arbeiten, weil eben nicht alles aber weil ja eben auch nicht alles maschinell geht. Und ich finde, da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung von. Das sage ich jetzt wirklich komplett laienhaft, aber wie der Alex mich rumgeführt hat, ich habe es ja vorhin schon auch gesagt, ich war echt so ein bisschen, ja, überrascht, mir fällt kein anderes Wort ein, dass doch so eine ausgeglichen, also wenn die maschinelle Produktion mit Sicherheit einen Ticken überwiegt, aber doch wie ausgeglichen das ist zwischen Mensch und Maschine. Das, ich finde das persönlich einfach immer gut. Ich kann das nicht begründen, inwiefern das Sinn. Ich bin einfach froh, wenn ich eben nicht nur Roboter und Maschinen sehe. So, das ist jetzt einfach mal dahin. Aber jetzt zurück zur Lupinensoße. Jetzt habt ihr da eine verrückte Idee gehabt und jetzt muss die ja aber auch umgesetzt werden. Also was war da jetzt so ein bisschen auch vom Vertrieb, das ist ja schon eine Besonderheit. Also ihr seid der erste deutsche Hersteller, also mir ist jetzt kein anderer bekannt, der überhaupt so eine Soße macht und dann auch noch aus Lupinen. Das ist schon,
das ist schon ein Stück, wo wir schon ein bisschen stolz drauf sind. Ja, also fangen wir vielleicht mal so an. Ja, es war immer ein lang gehegter Wunsch, das zu tun. Und wenn man es mal so sagt, diese reiße ich mal ganz kurz an, also sowas herzustellen, das kann man immer am besten vergleichen mit einer Weinherstellung. Genau. Also eine Sojasauce, ich spreche jetzt von der klassischen Sojasauce, hat zum Beispiel nichts mit Maggi zu tun. Maggi ist ein Würzmittel, sieht so aus wie eine Sojasauce. Könnte man sagen, wenn man es irgendwo reintut, ist fast so ein bisschen ähnlich. Ist auch so ein Geschmacksrunde oder so, aber hat gar nichts miteinander zu tun. Eine Maggi ist ein Industrieprodukt, wo verschiedene Gewürze zusammen gemischt werden und am Schluss kommt diese Soße raus. Eine Sojasauce ist ein ganz traditioneller Herstellungsprozess, der über eine Fermentation geht. Also Fermentation, es verschimmelt etwas, das dann reifen muss. Und das kann man am besten mit Wein vergleichen. So vergleiche ich es oft. Und wenn du weißt, wie das geht, kommt immer noch kein gutes Produkt dabei raus. Also wenn du heute weißt, wie Wein herzustellen, ich muss Trauben, die muss ich verschimmeln lassen oder die muss ich gären lassen und dann tue ich das filtern und pressen und so, dann kommt da aber noch kein guter Wein dabei raus.
In der Theorie weiß ich das, aber
Brühe. Genau. Am Schluss kommt dann eine saure Brühe raus. So, also du musst die einzelnen Parameter wissen. Und das Ganze reift über ein Vierteljahr und dann wird es gefiltert und gepresst und so. Also von daher, da gehört schon ein bisschen Know-how dazu. Wir haben im Haus zum Glück unseren Karl. Der hat das ganz früher eine kleine Firma gehabt und hat das selber schon produziert, bevor er damals mit dem Albert zusammengekommen ist und zum Glück auch bei uns geblieben ist. Für mich war das immer eine Riesenvision, wenn wir das machen könnten. Ich glaube, damit könnten wir eine ganz eigene Firma haben, weil wenn man endlich mal eine Sojasauce, Anführungsstriche Sojasauce hinbekommt, die in Deutschland hergestellt ist und so schmeckt wie Soja und dann noch dazu aus Lupinen, dass du dann auch gar nicht mal auf das Soja musst, ne, dass du das aus Lupinen hast, das war für mich eine Vision und auch für den Karl natürlich. Und Alex ist ja bei uns für die Finanzen zuständig und der hat uns da immer ein bisschen gesagt, Leute, das kostet richtig, richtig Geld. Wir brauchen dazu eine eigene Produktionshalle, weil wenn du fermentierst, darf dieser Schimmelpilz niemals in deine normale Produktion kommen, sonst kannst du da dicht machen. Also diesen Schimmelpilz da wieder rauszukriegen, diesen Fermentationspilz, ist wahnsinnig schwer. Also muss das komplett getrennt laufen, aber wir haben ja nur das Gebäude. Also haben wir den Keller irgendwie ausgebaut und das war so ein nasses, dunkles Loch, das wir eigentlich komplett neu gemacht haben und da unten im Keller diese Produktion, diese Lupinensoße hingestellt haben. Und man muss dazu sagen, wir haben auch auf Anträge hin von der EU da Fördergelder bekommen. Das war auch ein Projekt.
Wenigstens mal Fördergelder, ja, die sinnvoll eingesetzt werden. Das ist ja beruhigend zu hören, dass es das auch ab und zu offensichtlich noch gibt.
Das gibt es, da ging es auch wieder vom Teller auf den Tisch und das hat irgendwie toll mit unseren Landwirten gepasst. Haben wir ein bisschen Fördergelder bekommen, dann konnten wir dieses Ding realisieren. Hatte trotzdem natürlich intern noch viele Hürden. Letztendlich haben wir sie, muss ich mal wieder überlegen, 2020, auf der Biofach 2019 hatten wir es zwar schon 2020, das war die letzte Biofach dann vor die Pandemie, die war im Februar, im März,
Los mit der Pandemie. Da habt ihr die vorgestellt.
Haben wir die dann endlich eingeführt. Gibt es mittlerweile auch im Markt, allerdings der Vertrieb wesentlich schwieriger, als ich mir das träumt habe, weil den Menschen nicht klar ist, dass eben diese ganzen Sojasoßen, wo wir in den Märkten haben, nicht aus Deutschland, meistens nicht mal aus Europa sind. Es gibt, glaube ich, eins oder zwei europäische Hersteller. In Deutschland gibt es wirklich keinen. Wenn, dann ist es eine kleine Manufaktur, die nicht den ganzen Markt beliefern kann. Wäre mir aber auch unbekannt. Das meiste kommt wirklich aus, im größten Teil aus China, dann aber auch aus den USA. Und wir sind wirklich die Ersten, die das hier in Deutschland und das Beste ja wirklich hier angebaut, hier hergestellt. Und was noch so super toll an dem Produkt ist, wir haben keinen Abfall. Also das heißt, die ausgepressten Lupinen, die am Schluss übrig bleiben, das nennt man einen Presskuchen, geht dann wieder zurück auf den Acker. Du hast also einen hundertprozentigen Kreislauf für ein Würzmittel, was jeder irgendwo zu Hause, ich glaube, So mal grob reingeschätzt, 80% der Deutschen haben irgendwo eine Flasche Sojasauce stehen. Und das können wir hier sehr nachhaltig mit einer tollen Qualität produzieren. Und da ist es im Moment nur so, dass es mich immer noch so ein bisschen ärgert, wir das unheimlich schwer in den Markt bekommen, aber daran arbeiten und immer wieder auch versuchen, das mal zu erklären, was wir da wirklich machen und was das eigentlich heißt. Und das ist wirklich so ein Paradebeispiel, was Nachhaltigkeit, regionaler Anbau etc. angeht und was man tun kann. Wie gesagt, aber du musst auch das Glück haben, das haben wir mit unserem Karl gehabt, dass der dieses Rezept oder diese Herstellungsweise aus Japan mal mitgebracht hat und weiß, wie das geht und dafür auch verantwortlich ist, das hier zu produzieren, dass die Qualität stimmt. Und das macht er gut. Und wie gesagt, das Produkt ist gut. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir das in Zukunft noch viel mehr verkaufen, als es im Moment noch der Fall ist.
Und das meinte ich, das haben wir jetzt wunderbar geschafft, nämlich da schließt sich jetzt der Kreis. Da sind wir nämlich wieder beim Anfang. Deswegen haben wir über den Vertrieb gesprochen. Mhm. Jetzt wissen wir nämlich eben, warum das so ist und wie man das ändern kann und wie man die Nachfrage generieren kann. Denn wichtig ist ja, du hast es ja vorhin schon gesagt, man kann ja den Leuten gar keinen Vorwurf machen, in Anführungszeichen, wenn sie es nicht kaufen, Nein. wenn sie es nicht kennen. Ja? Und wenn sie dann noch das kennen und dann noch verstehen, ey cool, das ist eine Firma, die ist auch noch aus demselben, jetzt in meinem Fall auch noch aus demselben Bundesland. Ach nee, ihr seid Saarländer, oder? Nein, ja, okay, nein, pass auf, das muss ich mir jetzt erklären. Das war jetzt ein ganz böser... Falsch. Das war jetzt ein ganz böser, aber total herzlicher Joke, den der Hermann verstanden hat.
Ich weiß ihn zu nehmen.
Aber das macht das nicht nach, sagt das ja nicht zu jemand Fremden. Da könnte er hier riesen. Nein, ja. Quatsch. Also,
deswegen habe ich ja auch vorhin mal von Maggi gesprochen, kam das jetzt aus dem Saarland. Ja.
Nein, aber ernsthaft, also es ist, also ich war eben schon fast schockiert, aber du hast es dann richtig gesagt, weil ich habe erst, du hast erst Maggi mit Sojasauce und habe gesagt, das hat er jetzt gerade gesagt, aber du hast es ja dann ganz schnell gesagt eben.
Genau, es sollte nur mal.
Nein, du hast völlig recht, das denken viele, es ist so das Gleiche, aber da sind Welten dazwischen. Und das zeigt ja aber eben auch genau der Punkt, also ihr habt es dann jetzt nochmal geschafft, auch da wieder eine Alternative zu bieten. Also ich meine, wir haben alle nichts gegen Sojasauce, um Himmels Willen, aber man kann sich auch einfach hinstellen und sagen, guck mal, das ist hier, da ist noch weniger allein Vertriebswege und Footprint, was auch immer, dann noch heimische Produkte, die dann auch eben wieder auf den Acker kommen. Und das ist halt, da beneide ich euch wirklich nicht drum, weil da sind wir wieder bei dieser Dreiernummer. Ihr müsst einen Großhändler haben, der das eben anbietet. Ihr müsst eine Filiale haben, die das eben hinstellen und dann noch Leute, die es kaufen wollen und die müssen sich möglichst treffen. Das ist schon was Besonderes. Und dann auch noch im Bio-Bereich, also ich meine, der Markt, ich weiß gar nicht, der Biomarkt zum konventionellen Einzelhandel, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe gar keine richtige, ich weiß, bei Fleisch und Wurst ist Wurst 2% und Massentierhaltung 98% und ich glaube, bei Obst und Gemüse kratzen wir gerade so an den 10% oder 12%, aber im Gesamten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht vom Volumen, was Bio zu, aber ich kann mir vorstellen.
Ja, kann ich dir im Moment auch gar nicht sagen.
Also auf jeden Fall ist es kleiner wie konventioneller Einzelhandel. Würde ich jetzt mal sagen.
Viel kleines, zehnfache
kleiner. Okay, also auch wenn man jetzt glaubt, hey, geil, bei uns gibt es doch Bio-Supermärkte, aber da muss man einfach realistisch sein, auf wie viele Bio-Supermärkte kommt eben normale Supermarkt.
Genau.
Und also,
ich kann dir nur mal so als kleiner Ansatzpunkt ist es so, dass die größten beiden Filialketten Alnatura und Dents zusammen nicht so viele Märkte haben wie Edeka Südwest.
Ah ja, gut.
Edeka Südwest ist ja nur hier im südlichen Raum. Da haben wir Edeka deutschlandweit gesprochen. Also nur mal so als kleinen
das kann, Vergleich. Du, da kann man sich schon sehr gut vorstellen. Genau das meine ich, auch wenn man jetzt subjektiv, keine Ahnung, ich durch meinen Umzug habe jetzt immer einen Biomarkt, sondern drei, wo ich mich natürlich drüber freue. Mhm. Aber dadurch, dass ich in die Stadt gezogen bin, habe ich natürlich auch auf einmal, ich habe alles hier von Rewe, Aldi, Penny, Lidl, zum Glück auch einen guten Teegut. Ach so, Thema Teegut. Ich weiß, das ist jetzt, glaube ich, da haben wir uns ja im Vorgespräch, glaube ich, eine Stunde drüber unterhalten, weil ich dich da Löcher in den Bauch gefragt habe. Vielleicht kannst du diese Ausnahme nochmal ganz kurz erklären, weil jetzt kommt der eine oder andere vielleicht und sagt, Mensch, ich habe aber die Albert-Sachen auch im Teegut gesehen. Jetzt ist der Teegut kein reiner Bioladen, auch wenn ich den sehr schätze, weil ich finde, die haben das ist die richtige Richtung, was die haben machen.
Ein gutes Konzept.
Aber jetzt zum Beispiel, warum sind die Produkte auch im Teegut zum Beispiel?
Also es gibt zwei Ausnahmen, und das ist Globus und Teegut, wo man unsere Produkte kaufen kann. Und es hat eigentlich damit zu tun, dass bevor noch der erste Biomarkt uns gelistet hat, komischerweise diese beiden Handelskonzerne uns gelistet haben. Die fanden das interessant. Ja, die haben natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten und die können eher mal sagen, okay, das listen wir und wenn es nichts ist, fliegt es wieder raus. Das ist ein Biomarkt schon ein bisschen anders strukturiert. Aber die haben das damals gelistet und das haben wir dann auch weitergemacht. Und deswegen sind wir bei Tegut und Globus gelistet, also zentral gelistet nennt man das. Das heißt, es gibt ein zentrales Lager, da liefern wir das hin und die liefern das an alle ihre Märkte. Das ist der Unterschied. Es gibt auch eine Streckenlistung. Das ist eine ganz üble Geschichte eigentlich für den Hersteller. Das heißt, du selber belieferst irgendwo einzelne Märkte. Schweineteuer, also speziell im frischen Bereich, weil das gekühlt geliefert wird, kostet richtig Geld, kannst du eigentlich gar nicht mit leben. Also wie gesagt, bei den beiden haben wir Zentrallistungen und weil das vor dem Biomarkt war, haben wir diese Listungen auch beibehalten. Es wäre ja blöd gewesen, da wieder rauszugehen. Aber wir haben es da nicht mal angestrebt, jetzt sage ich mal, große Gespräche mit Edeka und Rewe zu führen. Wobei wir mit Edeka doch schon auch immer noch im Kontakt sind. Gibt auch eine Zweitmarke für den konventionellen Handel. Aber das ist jetzt auch eine lange Geschichte.
Nee, das kann ich auch bestätigen.
Man zu weit ausholen.
Ich weiß, da seid ihr echt penibel, was ich persönlich natürlich grandios finde, dass ihr da euch sehr dafür interessiert, wie, was und wo. Und also deswegen habe ich das eben ja schon gesagt, also ich persönlich kann mega gut damit leben, dass ihr beim Tegut gelistet seid, weil ich eben die Richtung, die die fahren, zumindest im Grundsatz okay finde oder halbwegs richtig finde.
Es gibt manchmal, findest du auch einen Rewe, einen Edeka, der Sachen von uns da stehen hat. Das ist dann aber der regionale Biohändler, der dann auch den einen oder anderen eigenständigen Kaufmann beliefert. Okay. Aber das ist eine Ausnahme. Okay,
nur, falls es jetzt jemand eben sieht und sagt, hey, sich nicht wundert, wollte ich das einfach nur noch mal kurz abhaken. Ansonsten, in dem Moment, wo wir das aufnehmen, das darf ich ausnahmsweise mal verraten, ist nämlich der 17. November, wo wir jetzt in einer absoluten Corona-Ungewissheit sind. Denn meine eigentliche Frage wäre jetzt gewesen, also mehr Infos über euch auf jeden Fall mal purvegan.de, verlinke ich auch alles in den Shownotes. Da sind auch Kontakte zu euch, eure Produkte und so weiter. Man kann die auch online bestellen. Ja. Das macht ihr über Dritte, aber es ist zu finden auf eurer Webseite. Auch was für Sachen, was für tolle Sachen es gibt. Meine Frage wäre jetzt in dem Fall eher mehr gewesen, auf welchen nächsten Messen findet man euch? Aber jetzt müssen wir es halt zu dem Stand machen, wie wir es jetzt machen und ich sag mal ohne Gewehr, aber Augen offen halten.
Ja, ja.
Was ist da geplant?
Genau.
Also Veggie World?
Ja, also es ist als nächste Messe, ist also in diesem Jahr gar nicht mehr. Und dann Anfang nächsten Jahres im Februar ist die Bio-Fachmesse für uns als wichtigste Messe. Und dann machen wir eigentlich, und wie ich ganz zum Anfang ja mal, wo du gesagt hast, ich bin von der Messe zurückgekommen, werden wir nicht mehr im großen Vorfeld planen, sondern wir machen es eher spontan. Aber ich sag mal, zu den Messen, wo wir immer hingehen, ist bei den Veggie World, was die Endverbraucher angeht, und wir machen bei den Endverbrauchern nur die Veggie World Messen, ist das immer Hamburg, das ist Frankfurt, das ist Düsseldorf, das ist München. Wir fahren auch nach Zürich in die Schweiz, weil das dort immer eine sehr gute Messe ist. Und ich überlege, ob ich noch eine vergessen habe. Nee, ich glaube, das waren diese 5 Veggie Worlds, die wir immer machen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Frankfurt. Frankfurt hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Die war früher in Wiesbaden, ist jetzt in Frankfurt. Die machen wir ja. Und die sind über das Jahr verteilt.
Also das ist wichtig. Ansonsten, was ich auch empfehlen kann, ist, euch sozialen medientechnisch zu folgen. Da kommen nämlich immer auch mal geile Rezepte. Das kann ich persönlich sehr empfehlen.
Genau, der Facebook und Instagram haben wir Accounts.
Da kommt
und
immer.
Und versuchen die auch.
Sind immer wieder schöne Ideen dabei. Ansonsten, ich wollte es eigentlich jetzt gar nicht ansprechen, aber
mach nur.
Die Besonderheit ist auch, dass ihr ein Herz für Podcaster habt.
Wir haben ein Herz für dich.
Ja, danke. Und genau, wir da so ein bisschen kooperieren. Ich glaube, wir sind alle gespannt drauf, ja, wie es läuft und so weiter. Also ich persönlich finde das natürlich dahingehend sehr cool, weil mag ich euch zwei und wie gesagt, kann mich damit identifizieren. Nichtsdestotrotz, und das wollte ich jetzt eigentlich damit sagen, das ist jetzt nicht einfach nur eine gesponserte Folge oder weil ihr jetzt mal für eine Weile auf jeden Fall erstmal mein Werbepartner seid, sondern das wollte ich einfach damit nochmal wirklich klarstellen. Ich bin nämlich genau wie ihr, ich lasse mich da auch nicht verbiegen und was du vorhin gesagt hast, ist richtig. Also mir liegt da was dran. Also das ist jetzt nicht nur, weil ihr ihr seid und ich, sondern weil ihr das so macht, wie ihr das macht und ich das wirklich gut finde, damit jetzt nicht, überhaupt nicht erst im Keim der Gedanke aufkommt. Ich habe das jetzt nur irgendwie gesagt und geschwafelt, weil jetzt das neue Intro vor der Podcast-Folge ist, was mit dieser Folge jetzt eben auch neu vorgestellt wird. Ich glaube, ich bin mir absolut sicher, dass man das auch gemerkt hat, dass ihr das eben, und ich glaube, deswegen passen wir, oder verstehen wir uns grundsätzlich auch einfach, dass ihr das eben mit dem Herzblut macht, wie ich eben auch, mit dem Unterschied, dass ihr damit auch noch viele Leute in, ja auch miternährt, eure Angestellten, soweit bin ich noch nicht, aber das hat man, glaube ich, gemerkt und ich wollte, das hast auch du gar nicht gesagt, das sage ich jetzt wirklich nur für mich, dass da keiner irgendwie jetzt kommt, wobei ich weiß, ich habe geile Hörer, die wissen das auch, dass ich da so bin und ich glaube, den Gedanke hatte jetzt eigentlich außer mir auch gar keiner, aber ich wollte es einfach nur gesagt haben, für die, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, ja, das ist, war mir wichtig, dass mir das Gespräch mit dir und ich habe auch schon gesagt, ich würde euch, oder das versuchen wir auch mal zu machen, das wird vielleicht ein bisschen chaotischer, aber mit Sicherheit eher lustiger, dass wir nochmal, ich nenne das immer eine Laberfolge machen, wo du, Alex und ich, wo wir zu dritt sind und uns mal so ein bisschen mehr drüber unterhalten, wie seid ihr eigentlich so zusammengekommen und wie ist so euer Weg. Das könnte eigentlich ganz lustig werden, weil wir uns eben auch so ein bisschen kennen und ruhig mal einen Spruch sagen darf, wo der andere dann direkt weiß, wie es gemeint ist eben. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ihr habt ja auch nicht immer Zeit. Ihr müsst euch ja erstmal drum kümmern, dass wir was auf dem Tisch haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eben ganz lustig sein könnte. Ansonsten sage ich vielen Dank, vor allem, also nicht vor allem, sondern ich sage vielen Dank für die Folge. Das war, glaube ich, echt, echt spannend. Wie gesagt, und ich glaube, das haben wir gut rausgestellt, einfach mal zu zeigen, ja, Idealismus ist gut und bitte, bitte, bitte habt Idealismus und esst mehr pflanzlich, am besten ganz. Aber ja, dass da halt eben auch richtig was dahinter steckt. Und ich das natürlich, und ich persönlich das natürlich auch cool finde, ja, wenn ich immer sagen kann, guck mal, das ist Ramsen, das ist gar nicht so weit weg von mir, was eigentlich ja total gelogen ist, streng genommen. Aber weißt du, das, ich meine, es ist zumindest im selben Bundesland. Es geht einfach und das ist einfach wichtig und klar, ein bisschen Pioniergeist und auch ein bisschen riskant und vielleicht erreicht man damit auch den einen oder anderen Investor, der da irgendwie sagt, Mensch,
bereit ist, was
ja, das ist doch gut und ich glaube, das haben wir auch wirklich gut rübergebracht. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und vor allem für die wahnsinnig vielen Informationen, ja, also ich habe auch wieder dazu gelernt, das ist absolut spannend. Also bei euch kann ich mal reinen Herzens sagen, ich wünsche euch wirklich allen Erfolg.
Das ist super nett von dir und ja, will ich auch dann so als Schlusswort sagen, dass ich mich auch, oder dass wir uns gefreut haben, dass ich jetzt hier sitze, ist jetzt mehr auch so Zufall, es hätte auch Alex sein können, der hätte dir bestimmt genauso interessante oder interessantes Gespräch liefern können. Also wir sagen dafür Danke und machen das auch sicherlich, weil wir uns lange kennen, weil wir dich gerne haben, weil wir das gut finden, was du machst. Und deswegen haben wir uns gern die Zeit genommen. Ich hoffe, dass es für die Hörer informativ war und wenn irgendjemand denkt, ja, da ist doch irgendwie für mich was nicht ganz geklärt oder so, schreibt uns auf die info@purevegan.de, schreibt uns an, wenn ihr was wissen wollt und wir werden darauf antworten. Und ja, ich sage dann auch vielen Dank für die schöne Sendung.
Der Lust auf Vegan Podcast von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de